Das glaubt ja kein Mensch! Und ab geht's!
Herzlich willkommen zum Hinterhofsänger-Talk. Wir haben Mittwoch, ungewohnte Zeit, 14. Januar 2026 und 20.10 Uhr. Und ich sitze hier in der Altstadt. Mein Name ist Jan Budde und ihr hört den Hinterhofsänger-Podcast. Wir sprechen heute über Mainz 05 und die Spiele gegen Union Berlin und den ersten FC Heidenheim. Und bei mir, sie sind das FF von Mainz 05. Felicitas und Florian. Florian, Fußball von A bis Z. Die Kompetenz ist da. Hallo, guten Abend.
Ja, guten Abend und herzlich willkommen im Paralleluniversum, in dem Mainz 05 ein Heimspiel gewonnen hat.
Fünfte Staffel Stranger Things ist gerade fertig, also quasi 05. Da können wir jetzt über Außerweltliches reden oder Paralleluniversen, je nachdem.
Ja, ist ja auch ein bisschen Stranger Things, ja. Können wir drüber sprechen. Ich hatte euch ja neulich, glaube ich, schon mal die Geschichte erzählt nach unserer Live-Show, ne? Dass Stranger Things ja auch zum Berufswechsel mal bei mir geführt hat tatsächlich. Ja. Da hatte ich ja mal so den Gedanken, zu 95% wechsle ich den Beruf und die letzten 5% waren dann, dass in der Firma, in der ich damals gearbeitet hatte, mein Vorgesetzter gesagt hatte, Stranger Things ist eine blöde Serie und in dem Moment dachte ich, hier kann ich nicht länger arbeiten, ich muss hier weg.
Und du hast ihn probiert, mit Gedankenkraft durchs Fenster zu werfen, aber irgendwie hast du nur böse geguckt. Und außerdem da unsere Podcast-Powerfrau Felicitas Budde, hallo.
Hallo, ich recover noch so ein bisschen von diesem Spiel unter der Woche gestern. Ich habe heute Morgen echt gedacht, mich hat ein Pferd getreten. Ich war so fertig nach dem Spiel gestern Abend.
Ich recover tatsächlich noch von der Live-Show. Also von der Live-Show über das Spiel gegen Union Berlin, über das Spiel gegen Heidenheim. Und mein Akku ist jetzt all-time-low, hat er erreicht. Also bei mir ist nichts mehr drin. Wie war für euch die Live-Show? Lass einmal kurz dahin zurückgehen, weil mir hat es wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe aber auch gemerkt, komischerweise nach der Winterpause, vielleicht war ich noch nicht richtig warm, ich war noch nicht richtig drin und ich ging von der Bühne und dachte mir so, hast du schon mal besser gemacht?
Ich muss eigentlich sagen, dass ich mit der Gesamtperformance sehr zufrieden war. Ich bin am Ende aber eigentlich immer dann beseelt, wenn die Reaktionen sehr gut sind. Und ich fand einfach, jetzt muss ich Fishing for Compliments machen, das Publikum war tatsächlich einfach sehr cool, sehr angenehm. Also wir waren ja schon brutal nervös, als wir da reingelaufen sind, muss man sagen. Ich habe ja kurz Felicitas erschreckt, indem ich dann in diesem Foyer, in dem wir hinten standen, im Sprinttempo einmal in die andere Richtung gelaufen bin und gerufen habe, tschüss, mal schönen Abend.
Da ist mir kurz ein bisschen anders geworden, deswegen hatte ich auch so eine rote Birne, als sie auf die Bühne gelaufen sind. Weil ich dachte so, okay, na dann, oh, los geht's.
Und ich dachte, wo ist die denn jetzt abgeblieben? Du warst dann auf einmal schon vorgelaufen und ich dachte, wo muss ich jetzt lang, wo muss ich denn hier wieder hoch? Ja? Und in dem Moment war das Schlimmste schon passiert.
Das erklärt so unfassbar viel, weil ich habe mich gewundert, warum kommt ihr so versetzt auf die Bühne?
Ja, das war genau die Idee. Ich bin dann tatsächlich ein paar Meter geradeaus erst gelaufen, da habe ich gedacht, okay, so laufe ich jetzt hier ins Publikum. Ist ja nicht so, dass wir das nicht vorher schon mal geübt hätten, ja, einfach so eine Stunde vorher. Ja, ich habe es einfach wieder komplett vermasselt. Und Felicitas, die hatte da quasi schon 8 Kaffee aufgebrüht an ihrem Platz, ne? 3 Espressi, ja, und ihr habt schon über 10 Themen gesprochen, dann kam ich auch mal irgendwann aufs Eck.
Ja, es war sehr, sehr süß. Aber dein Horror ist ja sowieso immer das Aufwärmen. Und ich fand es aber diesmal so unfassbar geil, dass unsere 05-Kapitänin, die ja da war, die Heidi, gesagt hat, nö, wisst ihr was, beim Aufwärmen, Warmsprechen und so, da bin ich dabei. Und es gibt ein wunderschönes Foto von diesem Moment, wie es auch von der ersten Live-Show sehr viele wunderschöne Fotos von diesem Aufwärmmoment gibt, wo Heidi komplett entgeistert in die Runde guckt, beide Hände im Gesicht hat, so, wo bin ich hier reingeraten und wie komme ich hier wieder raus? Kann ich das Interview noch canceln?
Ich glaube, sie wird nie wieder zusagen, sich beim Warmmachen dazu zu gesellen. Weil das war, also das ist ja auch unser Horror immer, wenn du dann anfängst, ihr müsst euch ansprechen mit Lauten und du stehst da und denkst dir so, was mache ich hier? Ich bin erwachsen, warum gucke ich mein Gegenüber an und rede ziemlich, also wirklich.
Ja. Badagar, also, ja, Gadagi. Genau.
Nee, das ist ganz einfach. Also, wir gehen einmal den Mund durch, vorne, Mitte, hinten, Badagar. ga. Und dann das Ganze natürlich auch nochmal rückwärts. Ga, da, ba. Also wir gehen einmal die Laute durch den Mund und dann verschieben wir es ein bisschen. Badagagadaba, badagagadaba. Und das ist ja das, was dir Albträume bereitet.
Ja, mein Gehirn arbeitet so schnell einfach nicht, ja. Also das kriege ich gar nicht in diesem fünften Gang geschaltet. Der klemmt quasi jedes Mal, wenn ich den Knüppel quasi dahin betätigen möchte, ja.
Ja, und dann kommt das so, und jetzt artikulieren wir das auch ein bisschen so, gadaba, badaga, gadaba. Und Florian schlecht, bafrle.
Ja, ich mache dann auch gerne einen Witz, um abzulenken von meiner Unfähigkeit.
Das Problem ist, du machst das ja nur mit Leuten, die dich sehr gut kennen, die genau wissen, was du damit bezwecken willst.
Ja, leider. In dem Fall, die kennen mich dann tatsächlich zu gut. Aber mit Heidi war das jetzt extrem sympathisch, weil sie da, glaube ich, genauso gestruggelt hat wie ich. Ja?
Als Isländerin, das ist ja nicht mal ihre Muttersprache. Also von daher, das ist ja dann nochmal eine andere Herausforderung gewesen. Ich habe noch nie gesehen, wie ein Mensch in zwei Richtungen gleichzeitig schielen kann. Ja. Das war so ein Knoten im Kopf bei ihr. Ja.
Ich fühle mich dabei auch jedes Mal wie, wenn, also ich weiß schon, warum ich nicht zu so Tanzkursen oder so Hip-Hop-Tanzen oder irgendwas.
Sprichst du dich warm beim
Nein,
Tanzkurs oder was?
Nein, das ist einfach, die Abläufe oder die Abfolge von Bewegungen kann ich mir genauso wenig merken wie irgendwelche Laute. Das ist einfach, deswegen mein Veto ist auch Deckel drauf. Ich sag auf jeden Fall zur Live-Show, ich war auch wie du mega happy, dass so viele Leute da waren, weil ich meine, wir hatten so ein unfassbares Kackwetter. Die halbe Republik hat irgendwie zu Hause gehockt, weil Glatteis, Schnee, Kälte, was weiß ich war. Und es sind einfach so viele von euch ins Kutz gekommen. Ich habe mich so gefreut und zwar auch, ich war echt nervös. Und als wir dann fertig waren und haben wir ja auch noch voll lange gequatscht, es war super schön und ich habe einfach gedacht, okay, alles gut. Jetzt kann die Saison wieder losgehen.
Ja, es war unter der Woche, scheiß Wetter. Hinrunde war jetzt ehrlicherweise auch nicht so berauschend, auch wenn zu dem Zeitpunkt noch nicht vorbei, weil die beiden Spiele, über die wir heute sprechen werden, noch ausstanden. Aber ich hatte mich emotional schon darauf vorbereitet, gut, machen wir einen Stuhlkreis, ist in Ordnung, machen wir eine intime Runde und dann kommst du raus und denkst dir, Hossa, ist auch voll der Schuppen hier. Also das war schön, hat mir auch Spaß gemacht, weil es natürlich ein guter Resonanzraum dann ist. Ich glaube, wir waren jetzt schlussendlich 130 Leute oder sowas, ja. Summa summarum. Hat Spaß gemacht und danach sich halt zusammen hinzustellen, bei einem Getränk, sich auszutauschen, diese Community zu pflegen, das ist halt das, was wirklich Freude macht, mhm. Und wo man auch wieder merkt, ah, man leidet und man freut sich halt gemeinsam und man ist manchmal mit seinem Fußballhirn eben nicht alleine unterwegs und das macht dann Spaß und man kriegt neue Impulse. Ich habe auch wieder so viele neue Ansichten nochmal mit reinbekommen, weil man manchmal auch ein bisschen in seinem eigenen Meinungstunnel drinsteckt und dann kommt jemand mit der Schaufel von der Seite und gräbt dir einen neuen Gang und du denkst dir, jupp, alles klar. Und wenn du jetzt keine Stranger Things Überleitung machst, nach dem, was ich jetzt gerade für ein Bild eingespielt habe, bin ich enttäuscht.
Nee, ich wollte eigentlich gerade eine zu Heidi machen, jetzt bin ich eher enttäuscht von dir, dass ich sie mit Stranger Things in Verbindung bringen muss, wobei ein sympathischer Charakter, die das Böse bekämpft, wäre sie da ganz sicher.
Absolut.
Aber ich war auch ganz begeistert so von eurer Idee. Es war ja auch eure Idee, sie einzuladen, ja, uns als Interviewrunde zu machen, weil sie natürlich auch eine super spannende Biografie einfach mitbringt, echt tolle Geschichten erzählen konnte, ganz sympathisch.
Wie mies hast du dich gefühlt, als du von ihrem Tagesablauf gehört hast?
Du meinst dieses stundenlange Arbeiten, Studieren?
Von Berlin nach Mainz pendeln fürs Training und so und ja.
Und ich sitze hier im Homeoffice und mache 120 Schritte am Tag.
Wobei ich jetzt tatsächlich sagen muss, also Riesenrespekt vor ihr, aber meine Berlin-Rückfahrt vom Wochenende, die wollte ich jetzt auch nicht nochmal geschenkt bekommen. Die war nicht? Dann tatsächlich, nee, es war ja tatsächlich Chaos pur von der Deutschen Bahn. Die hatte ja gesagt, aufgrund dieser Wetterbedingungen flexible Tickets, jeder darf sozusagen fahren, wann er möchte. Das wurde dann wohl auch rege angenommen, also die Züge waren am Sonntag knallevoll. Ich bin dann in meinen Zug gestiegen mit Musik auf den Ohren und irgendwann habe ich gedacht, wir fahren ja gar nicht mehr und dann war das schon locker so eine halbe Stunde. Und dann habe ich die Hörer abgenommen und dann hat die Bahn tatsächlich bei Erfurt durchgesagt, also wir bitten jetzt alle Fahrgäste, die keine gültige Sitzplatzreservierung haben, in Erfurt aus dem Zug zu steigen. Wir können von der Auslastung nicht fahren. Und dann dauerte es, kein Mensch stieg richtig aus. Ne?
Also ich kann ja sitzen bleiben,
hatten gültige, also sie hatten ja gültige Tickets, ja. Dann kam die zweite, die dritte Durchsage. Irgendwann waren es dann Leute unter 80. Kinder durften dann auch bleiben mit ihren Eltern. War echt nett, ja. Aber irgendwann wurde der Ton schärfer. Da kam dann die Drohung, wir räumen gleich mit der Bundespolizei, ja. Und dann war es tatsächlich so, dass irgendwann dieser DB-Sicherheitsservice durch den Zug lief und zusammen mit dem Bundespolizisten da alle stehenden Passagiere rausbekommen. befördert hat. Und die waren dann halt alle schon ziemlich entsetzt. Weit drumherum natürlich, Überraschung, fast alle anderen Züge auch ausgefallen waren. Das heißt, da stehst du dann im schönen Erfurt. Ja,
also das Hotelgewerbe wird sich gefreut haben in Erfurt.
Ich glaube auch, so viel Auslastung werden die da nie wieder rum gehabt haben. Ja.
Wann war das letzte Bundesligaspiel in Erfurt? Also ja. Hast du auch mal wieder Auslastung wie bei einem Bundesligaspiel.
Es war crazy und ja, saßen noch einige Mainz 05 Fans im Zug und ich habe echt gedacht, boah, krass. Ja, also hätte ich eine Geschichte noch davon schreiben müssen, aber ich war selbst so erschöpft von diesen Umständen dort in dem Zug, ich einfach gedacht habe, ich bin so froh, wenn ich jetzt gleich nach Hause komme.
Ich habe ja von einem Journalisten gehört, der gerufen hat, ich bin von der Presse, ich werde darüber berichten. Das warst du, oder?
Nee, ich habe ja Musik gehört.
Lü, ich habe eine Sitzplatzreservierung.
Und ich hatte eine Sitzplatzreservierung. Natürlich habe ich irgendwann angefangen, mich über die Leute aufzuregen, die nicht aus dem Zug gegangen sind. Nein, Spaß. Ich fand schwieriges Krisenmanagement.
Ja, ich kann so verstehen. Vor allem, aber jetzt mal im Ernst. Ich meine, dass überhaupt 05er nach Berlin gefahren sind und auch, dass du hast den Weg dann gemacht, als klar war, dass das Spiel nicht abgesagt wird. Ey, also das war ja am Wochenende wirklich pures Chaos und dann war ja irgendwann klar, okay, die Spiele von Werder und St. Pauli werden abgesagt und jetzt gestern habe ich dann noch gedacht, das war ja wirklich, das war auch schwieriges Krisenmanagement, 2,5 Stunden vor Anpfiff das Spiel beim HSV abzusagen. Also ich sag mal, wenn du da als HSV-Fan irgendwo in Süddeutschland losfährst, dann bist du schon auf der Hälfte der Strecke. Also.
Ey, unter Umständen bist du auch schon den halben Weg zum Stadion gegangen, weil der Fußweg dahin ist ja um einiges länger, als wir es hier gewohnt sind. Und dann stehst du da auf einmal vor verschlossenen Gattern. Das wäre natürlich auch absolutes Horrorszenario für alle.
Ja, ich bin, würde es jetzt so ein bisschen böse äußern. Irgendwie ist mein Eindruck, man hat aus dieser Corona-Zeit auch überhaupt nichts gelernt. Ich habe immer noch das Gefühl, der Fußball ist jetzt wieder so da. Es muss gespielt werden, ja, das Wetter könnte schlecht werden, aber es muss gespielt werden. Andere Dinge fallen auch aus, bei anderen Dingen muss man auch flexibel handeln. Wir haben jetzt Januar, da kann man dann auch einfach, wenn man vormittags oder morgens merkt, das Spiel könnte heute bedroht sein, einfach absagen und dann eine englische Woche 1 oder 2 Wochen später machen. Aber ich frage mich immer, warum brechen sich da in der Bundesliga irgendwie immer noch wieder alle einen Zacken aus ihrer Krone raus, wenn es um Spielabsagen geht? Das ist doch das Normalste auf der Welt, wenn Wetterbedingungen schwierig sind.
Ja, in Mainz sind die Menschen da selbstständiger, denken mit und kommen dann zu einem Spiel unter der Woche erst gar nicht. So, also
ist mir egal, ob das stattfindet oder nicht.
Das ist dann halt auch immer diese Ausrede. Und Entschuldigung, ich kenne die auch nur von Mainz 05 Fans. Ja, Wetter war scheiße. Ich kenne das, Entschuldigung, ich liebe diesen Verein und ich liebe seine Fans, aber ich kenne diese Ausrede von keinem anderen Verein. Der wird dir nicht mal in der Kreisliga als Spieler durchgehen gelassen. Ja, Wetter war scheiße. Ja, was ist das denn für eine Aussage? Also du sitzt doch überdacht, du sitzt doch im Warmen und Trockenen und für alles andere gibt es gutes Schuhwerk und eine gute Jacke. Und wenn du mit der Straßenbahn fährst, dann fährst du auch noch die halbe Strecke des Fußweges bis vor das Stadion. Dann komm halt was früher. Es gibt sowas wie Regenschirme, die kann man, ist ein Fachtipp jetzt, wirklich, es gibt sowas wie eine Art Garderobe. Da sind so die Container, die da stehen vorm Stadion. Da könnt ihr die abgeben und da könnt ihr die wiederholen. Die Trefferquote ist erschreckend groß und wenn ihr nicht gerade einen Lieblingsschirm mit Holzgriff habt, ist eigentlich auch scheißegal, welchen Schirm du nimmst, du wirst trockenen Fußes zurück zum Bus kommen. Also diese Ausrede kenne ich nur aus Mainz und ich finde sie komplett affig.
Ja, ich finde halt, wenn man dann nochmal überlegt, wir hatten gestern 7 Grad, also es war jetzt auch nicht so super kalt, wenn ich dann überlege, was ihr in Berlin durchgemacht habt, also wir haben ja zwischendrin geschrieben, du hattest ja wirklich Eisklötze als Füße, weil es so unfassbar kalt war.
Ja, ich habe auch gedacht, die zweite Halbzeit trage ich nicht mehr, jetzt bin ich aber eh so eine Frostbeule, also wirklich.
Also ich mache gleich mit dir den Saunatest.
Ja.
Er mag es kalt. Also für alle, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, ist Stranger Things nochmal, kleiner Einschub. Dann ist er befallen von etwas aus einer Parallelwelt und dieses Etwas, quasi der lebendige Tod, mag es kalt.
Ja, aber gestern bin ich irgendwie aus der Tür getreten und habe gedacht, boah, es ist ja mollig warm jetzt irgendwie. Ich habe mich richtig gefreut, richtig geflasht, als ich gestern diese Nässe rausgegangen bin und es war irgendwie schön mild. Und klar, unattraktiver Gegner ist natürlich ein Thema. Ja, also Heidenheim ist jetzt ja überhaupt nicht so dieser Verein in Deutschland, der die Bundesliga-Stadien voll macht, weil er viel Tradition oder Fanmasse in der Republik mitbringt. Gleichzeitig würde ich aber auch da die Mainz 05 Fans, die dann zu Hause geblieben sind wegen des Wetters, ein bisschen in die Pflicht nehmen. Es war ja schon ein absolutes Endspiel jetzt auch im Abstiegskampf. Ja, also dann zu sagen, es ist kein so attraktives Spiel, lasse ich dann auch nicht gelten, weil in der Bundesliga sind eigentlich die attraktivsten Spiele gerade die um die Champions-League-Qualifikation und im Abstiegskampf.
Aber fairerweise muss man sagen, ich konnte das Spiel leider auch nur aus dem W-Block gucken. Ich musste tatsächlich arbeiten. Ich hatte einen richtig langen Arbeitstag und bin auch 3 Minuten nach Anpfiff erst vor dem Fernseher erschienen. Wenn man diese Kameraeinstellung dann hatte und es ging Richtung Gästeblock, dann sah das schon sehr dünn aus. Aber irgendwann kam einmal so eine totale Hintertorperspektive hinter dem Heidenheim-Tor mit Blick auf die eigene Fankurve. Und da war es proppenvoll. Also man muss schon sagen, es waren genug Heimfans, gerade natürlich QPRS. Das war voll, das war eine Wand, alles gut, der harte Kern, der ist da. Aber es geht ja hier wirklich um die einfachen Fans. Einfachen Fans ist ein blöder Ausdruck, sondern vielleicht auch um die, die gelegentlich kommen, nicht so sehr um die Dauerkarteninhaber. Und da fand ich die Erklärung von Stefan Hofmann jetzt mal spannend, der gesagt hat, ja, wir haben sehr viele Familien, die dann mit Kindern kommen, das ist für die unter der Woche schwierig. Dachte ich mir, naja, bei Europa geht es ja trotzdem teilweise unter der Woche.
Ich denke mir einfach nur, das ist wirklich Payback-Time, weil wir haben 11 Monate in diesem Stadion keinen Sieg gesehen. Und dann ist es ein unattraktiver Gegner, dann ist es eine unattraktive Anstoßzeit.
Aber unattraktives Wetter.
Die 24.000, die gestern Abend da waren, die haben nach 11 Monaten mal wieder einen Sieg gesehen. Und die haben sich's redlich verdient. Also ich fand auch tatsächlich, dass in der Kurve eine gute Stimmung war. Es gab so in der zweiten Halbzeit, würde ich mal sagen, so ein paar Flauten. Aber trotzdem, wir haben hinterher noch gelacht, weil wir im Block standen. Wir werden ja gleich in die sportliche Analyse auch gehen, aber die letzte halbe Stunde war wirklich schwierig zu ertragen und es wurde gegen Ende auch einfach immer herzzerreißender, sodass sich einige auch wirklich umgedreht haben und gesagt haben, Hauptsache Abpfiff, ich muss es mir so lange nicht mehr angucken. Und die Stadionregie, bestes Timing bewiesen, wir haben dann mit der Mannschaft gefeiert, alles gut und in dem Moment, wo die rübergehen, zur Gegengerade, kommt Ole Ole Fiesta und alles war gut. Als wäre nie was gewesen, als hätten wir den easiesten Heimsieg gesehen, wir sind in der Karawane aus dem Block marschiert. Perfekt.
Eine Serienreferenz in dem Kontext, sei ein Goldfisch. Ne? Ja. Also
Ted Lasso,
du brauchst das kürzeste Kurzzeitgedächtnis, das es gibt, das hat ein Goldfisch. Wobei wir uns mit Social Media inzwischen, glaube ich, alle ganz gut die Aufmerksamkeitsspanne frittiert haben. Aber die ist unter einer Sekunde. Ich glaube, da haben wir noch einen guten langen Weg hin. Sei ein Goldfisch, vergiss es einfach und mach es genauso wieder. Und dann passierte sowas nicht.
Stimmung fand ich tatsächlich gestern von der Tribüne übrigens auch sehr, sehr gut. Ja, also ich fand auch, dass die Mannschaft da am Ende auch, als es eng wurde, nochmal gut durchgepeitscht wurde. War tatsächlich so mein Eindruck, wurde auch von allen Seiten. Silvan Widmer, Nico Bungert wurde von allen sehr, sehr auch gelobt, sehr gewürdigt. Aber gerade Widmer hat auch selbstkritisch gesagt, also dass die Mannschaft da auch ihre Schuld dran trägt, dass die Zahl gestern eher schwach war. Ich glaube auch übrigens waren gestern weniger als 24.000. Ich denke, da wird man dann Dauerkarten noch reingerechnet haben. Sicher. Ich will gar nicht wissen, wie viele es dann am Ende konkret waren, die im Stadion gesessen haben. Das war dann schon eine sehr maue Kulisse, aber ich habe auch gehört, es soll jetzt für die nächsten Spiele schon Wolfsburg, soll der Heimbereich schon wieder nah dran sein, dass man da im Ausverkauft ist.
Köln ist restlos ausverkauft. Wir sind gar nicht mal über das normale Kartenkontingent für Mainz 05 gegangen.
Nein, wir sind Undercover-Spione in Rot und Weiß, ja. Im neutralen Bereich.
So Union Berlin jetzt am Wochenende war auch ausverkaufter Gästeblock und es war wirklich voll, obwohl wirklich viele dann erst Samstag angereist sind und es auch da Probleme bei der Anfahrt gegeben hat. Also auch das war echt, echt gut. Also so dieses, ne, so diese leidenschaftlichen Fans, die bleiben dann schon bei der Stange, ne? Und da macht es am Ende natürlich auch viel, wahrscheinlich wirklich mal Gegnersituation, ja.
Plus ein Argument, das hier nochmal anders gilt und das nicht vergleichbar ist mit Köln, weil Köln eine Millionenstadt ist, es ist Sessionszeit, liebe Freunde. Es gibt so viele Anlässe, so viele Proben, es gibt tatsächlich auch so viele Veranstaltungen, zu denen man jetzt auch unter der Woche geht. Auch das spielt hier noch eine kleine Rolle und diese Melange führt dann dazu, dass man eben nicht so ausgelastet ist wie sonst. Es fällt halt auf diesen Nährboden des Narrativs. Meinst du, 5 kriegt dein eigenes Stadion nicht voll? Aber ganz ehrlich, die Auswärtsfahrerzahlen sagen was komplett anderes. Die Zahlen ansonsten sind sehr, sehr gut, was die Auslastung des Stadions betrifft. Von daher ist das eigentlich auch kein größeres Thema für mich jetzt gerade. Aber ich wollte es einmal ansprechen, weil es natürlich wieder angeführt wird überall. Aber für mich tatsächlich ist das jetzt keine Tendenz. Und tatsächlich würde ich Silvan-Witt mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ja, vielleicht sind 100 nicht gekommen, weil sie die Leistung nicht so toll fanden. Aber ich glaube tatsächlich, dass ein Großteil andere Gründe hatte, dass sie nicht da waren.
Ja, absolut. Also deswegen, es war ja, wie gesagt, der Heimbereich und auch die Blöcke drumherum, da war ja gut Stimmung und da war auch alles voll. Also deswegen, und ich habe da jetzt gestern, ich sag mal, aus Stehblockperspektive rund um mich drumherum war es wie immer. Der Blick nach gegenüber war ein anderer. Da haben wir eher noch gelacht und gesagt, das hat so Testspielatmosphäre so ein bisschen. Aber jo, das tut dem Ganzen keinen Abbruch.
Und das Stichwort Atmosphäre ist die perfekte Überleitung zur sportlichen Analyse. Ich würde mal so sagen, der jetzt folgende Thementrainer wird präsentiert von Nadim Amiri und Tizi, Hand in Hand lachend von Platz 18 gegangen.
Das Gefühl, ich weiß, wo er hinläuft und er weiß, wo ich stehe.
Wie ein Pärchen, ja. Oder wie der Mann?
Nein, das nicht. Aber, das ist alles gut, ja.
Ja, süß, ihr beiden.
Nein. Wir lachen viel zusammen.
Also lachen wir doch gerne mit.
Entschuldigung.
Ja, meine Güte.
Ich habe davor schon gesagt, das geht schief.
So, und jetzt kommt noch was just in dem Moment um die Ecke und trägt weiterhin zur guten Laune bei. Denn Mainz 05 bleibt erstmal auf dem Relegationsplatz. St. Pauli verliert gegen Wolfsburg mit was? 2-1?
2-1, ja. St. Pauli hat zwar noch ein Spiel weniger, das ist dann aber auch gegen RB Leipzig. Haben jetzt ja auch demnächst ein hartes Programm. Felicitas hat schon hart recherchiert, erzähl mal.
Ich spiele jetzt am Samstag erstmal gegen Dortmund, dann haben sie das Hamburg-Stadtderby gegen Hamburg und dann ist das Nachholspiel gegen St. Pauli, gegen sich selbst, nein, natürlich gegen Leipzig.
Ja, St. Pauli kämpft vielleicht auch zurzeit ganz schön mit sich selbst, genauso wie der nächste Gegner von Mainz 05, der erste FC Köln. Das ist definitiv ein leichteres Los als das, was St. Pauli da vor der Brust hat. Also da besteht auf jeden Fall die Chance, wieder ein 6-Punkte-Spiel dort unten sich wirklich rauszukämpfen. Da kann man ja mit Freude drauf gucken. Aber die letzten beiden Spiele waren ja eigentlich auch schon 6-Punkte-Spiele allesamt. Schlussendlich gehen wir dort mit 4 von 6 möglichen Punkten raus. Klingt erstmal sehr gut.
Ich finde jetzt auch, also im Hier und Jetzt würde ich es jetzt auch nochmal bewerten mit diesem St. Pauli-Ergebnis. Hätte mir jetzt jemand gesagt, vor diesen beiden Spielen, dass Mainz dann vorläufig mal direkt das auf den Relegationsplatz schafft, über 4 Punkte, dann hätte ich gesagt, damit könnte Mainz sehr, sehr zufrieden sein. Da hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet und würde von daher sagen, dass das erstmal eine Ausbeute ist, mit der man auf der von mir ja so beliebten 4-Chancen-Tournee nach den ersten beiden Springen sehr zufrieden sein kann.
Gehe ich mit, weil wir sind beim Gipfel der 4-Chancen-Tournee und wir sind ungeschlagen in 26. Ende.
Ja, man ist ungeschlagen unter Urs Fischer. Kann man noch weiter erzählen tatsächlich. Es sind vor allen Dingen Spiele dabei, die man eher unglücklich nicht gewonnen hat, wenn wir mal auf die Bayern beispielsweise gucken. Und das ist so das Prädikat, das die ganze Zeit mitschwingt. Man hat zwar nicht verloren, aber irgendwie war man doch nie richtig glücklich. Also auch das Spiel gegen Union Berlin, jetzt mal abgesehen von der Zugfahrt, wenn ich dich nach dem Union-Spiel gefragt hätte, wie denkst du denn jetzt und wie fühlst du jetzt, was hättest du denn da gesagt?
Da war ich schon sehr besorgt mit Blick auf das Heidenheim-Spiel, weil ich da befürchtet hatte, aufgrund des Einbruchs in den letzten 15 Minuten, dass man diese Psychologie sehr stark in diesen Dienstag mit hineinziehen wird. Und ich habe am Samstag auch nach dem Spiel gedacht, welches Spiel will man denn jetzt noch gewinnen? Ich würde ja zumindest schon sagen, dass diese ersten 70, 72 Minuten bei Union solide waren, gegen einen übrigens auch nicht starken Gegner bis zu diesem Zeitpunkt. Und dass dann auf einmal dieser Kolossaleinbruch in der letzten Viertelstunde mir sehr zu denken gegeben hat, was einfach diese Grundverfasstheit und Stabilität der Mannschaft betrifft. Und deswegen habe ich gestern eher die Erwartungshaltung gehabt, wenn man das Spiel gewinnt, und zwar egal wie, dann ist das ein gutes Ergebnis, aber es ist auch ein Muss-Ergebnis, weil würde jetzt auch sagen, so nach meinen Eindrücken von Heidenheim würde ich ganz böse über die urteilen. Ich glaube, dass die mit dieser Mannschaft gerade auch nicht aus der zweiten Liga in die Bundesliga aufsteigen würden.
Also bei mir war einfach, dass ich dachte, bei Union, der Platz war ja auch ein absoluter Acker. Also da war ja eigentlich kein sinnvolles Fußballspielen möglich. Kann also so richtig beurteilen, ob das jetzt uns entgegenkam oder Union, kann ich auch nicht. Aber es war schon wirklich so das, was zu befürchten war, was alle auch vor dem Spieltag gesagt haben. Das wird kein Spiel, was jetzt unbedingt in die Bewerbungsmappe der Bundesliga mit reingehört. Letztendlich denke ich mir, dass wir in Führung gegangen sind, war wichtig für die Mentalität, aber auch einfach für das Gefühl zu sagen, wir ziehen den Karren gemeinsam aus dem Dreck. Ich fand es auch gut, dass Tietz gestartet ist. Silas ja krankheitsbedingt noch ausgefallen. Und eigentlich hatte ich mir wirklich gewünscht, dass wir sagen, wir hatten ja jetzt auch in der Hinrunde immer mal wieder gesagt, wenn wir quasi in Rückstand geraten, kriegen wir es nicht mehr aufgeholt. Und ich hatte mir so ein bisschen erhofft, dass wenn wir wirklich sagen, wir führen 2-0, dann kriegen wir es auch über die Zeit gebracht. Und dass das nicht funktioniert hat, gerade mit dem Fußball, den wir unter Urs Fischer sehen, hat mich schon ein bisschen nachdenklich gestimmt, weil ich mir dachte, das ist sowas, was wir uns eigentlich gerade auch in der tabellarischen Situation absolut nicht erlauben können.
Und es waren vor allem auch die erfahrenen Spieler, die da in dieser Schlussphase bei Union einfach auch wieder ihre Nerven verloren hatten. Also ein Stefan Bell, den ich bei Union über weite Strecken im Kopfballspiel wirklich ordentlich fand, ja, ist mit der Mannschaft untergegangen. Dani da Costa rennt beim 1-2 auf einmal völlig wild aus dem eigenen Strafraum raus. Silvan Widmer lässt sich in der Szene von seinem Gegenspieler übertölpeln. Auf einmal steht es 1-2, weil im Strafraum eine Riesenlücke ist. Ja. Dominic Kohr hat dann auch nicht mehr solide verteidigt. Also es waren dann gar nicht, man hat dann jungen Spieler wie Kaspar Podolski draußen gelassen, ja? Und am Ende waren es aber die erfahrenen Defensivspieler, die dieser Situation nicht standhalten konnten. Und das war so das, was ich als sehr alarmierend empfunden habe bei Union Berlin. Haben wir ja gegen Heidenheim in weiten Teilen dann nach dem 2-1 dann auf einmal auch wieder gesehen. Und genau diese defensive Stabilität, die du auch angesprochen hattest, genau nach dem 2-0 dachte ich, also das hat die Mannschaft jetzt eigentlich drin. Aber man sieht dann trotzdem, dass auch psychologisch oder von der Stabilität her es doch noch nicht so weit ist, dass man da dann eben das Haus drauf bauen kann, dass sie das Spiel dann auch gewinnen.
Ja, die Frage ist, es gibt nämlich noch mehr Parallelen. In beiden Spielen wäre die Möglichkeit da gewesen zum 3-0 oder zum 0-3 bei Union. Beide Male, auch gegen Heidenheim, verschenken wir diese Chancen kläglichst. Das sind 100% eigentlich, die wir machen müssten. Widmer jetzt gegen Heidenheim, der muss drin sein. Allerspätestens danach Amindo Sieb, der muss rein, da gibt es auch kein Vertun. Den auf den Torwart zu knallen, okay, toller Reflex, sei dem Torwart auch gegönnt, der ist stark auf der Linie. Wenn ich den aber ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, wenn ich ihn flach mache, sieht der kein Land mehr. Und dann kippt das ganze Spiel wieder. Du hast das Gefühl, dass Mannschaft, vielleicht auch Mannschaft und Trainer, das weiß ich jetzt nicht, aber nicht weiß, sollen wir jetzt aufs Dritte gehen oder sollen wir uns zurückziehen und den Gegner kommen lassen? Und ich glaube, sie sind sich noch nicht einig darüber, welcher Spielstil mit der momentanen psychologischen Verfasstheit Hand in Hand gehen kann. Und vor allen Dingen gegen Heidenheim fiel es dann brutalst auf. Ein Nadim Amiri, der zocken wollte, der Bock bekommen hat, der unfassbar aufgedreht hat und auf einmal komplett vergessen hat, dass er noch ein eigenes Tor hat, das er tendenziell beschützen muss, wodurch auf einmal ein Traoré, der tatsächlich mehr Boden als Ballkontakte hatte, gefährlich wurde. Also eine komplette Absurdität tatsächlich, wo ich mir dachte, Leute, also entweder wir gehen jetzt kollektiv auf das 3-0, übrigens auch bei Union Berlin, und wir nutzen diese Chance dann auch, oder wir sagen kollektiv, okay, wir ziehen uns zurück, wir gehen jetzt aufs Umschaltspiel, fuck off. Und wenn wir hier mit 2-0 ohne ein weiteres Tor gewinnen, dann gewinnen wir halt so. Aber ich habe das Gefühl, dass eben vielleicht an der einen Stelle die Lust größer ist, das 3-0 zu schießen und dadurch die Verpflichtungen, das eigene Tor zu verteidigen, an der einen oder anderen Stelle zu einer Disbalance führen. Und auch gegen Union Berlin war es dann, wie auch gegen Heidenheim, ein Einwechselspieler, der das entscheidende Tor geschossen hat, wo du merkst, ja, die Mannschaft ist irgendwo defensiv gefestigt. Aber sobald ein neuer Impuls auf diese vermeintlich gefestigte Defensive trifft, kriegen die das eben nicht mehr hin. Das heißt, es ist noch keine Konstanz drin, gegen die du alles werfen kannst, der alles egal ist. Das ist noch nicht die Wand, gegen die du Tennis spielen kannst und jeder Ball kommt zurück.
Da ist so ein Andreas Hanke-Olsen zum Beispiel mit seiner absoluten Abgeklärtheit, mit seiner krassen Verteidigung, mit seinen wirklich unfassbaren Kopfballwerten ein Pfund, das dir gerade fehlt. Aber das hattest du halt gerade eben nicht. Und da muss man vielleicht sagen, vor diesem Hintergrund, okay, komm, ihr habt gerade Bock zu zocken, geht auf das 3-0 und wenn ihr es macht, da lege ich mich auch übrigens fest, egal ob Union, egal ob Heidenheim, egal wie viel Mentalität diese beiden Mannschaften gezeigt haben, was eine Qualität ist, die wären tot gewesen. Da wäre nichts mehr gegangen und ich lege mich auch fest, und da stimme ich dir zu, Schlechti, gegen Heidenheim, dann fährt das 4-0, 5-0, 6-0 und dann hast du dich endgültig davon befreit.
Urs Fischer hat es ja so ein bisschen auf die Psychologie geschoben in beiden Spielen. Also bei Union Berlin hat er gesagt, auf einmal hätte die Mannschaft das Gefühl gehabt, sie kann was verlieren, ja. Und allzu viel gewonnen hat sie in den letzten Wochen, Monaten nicht. Und nach Heidenheim hat er letztlich auch gesagt, also dieses, man hat halt lange kein Heimspiel mehr gewonnen, ja. Das spielt halt einfach auch eine Rolle, ja. Also da kann ich mich jetzt gar nicht so hineinversetzen in so eine lange Misserfolgsserie, das einfach als Sportler dann so lange auszuhalten, als Team es so lange auszuhalten, eben auch mit vielen Frusterlebnissen nach Hause gegangen zu sein. Mein Eindruck war schon jetzt in beiden Spielen, übrigens entgegen meiner Erwartung, da habe ich schon immer gedacht, nach dem 1-0 lässt sich Mainz 05 künftig unter Urs Fischer weit so in den eigenen 16er fallen. Und in beiden Spielen haben sie eigentlich schon recht progressiv versucht, auf das zweite Tor zu gehen, gegen Heidenheim ja durchaus auch auf das dritte Tor. Der Wirkungstreffer waren halt in beiden Spielen die Gegentreffer, die dann erst einmal wirklich zu so einem Durchschütteln gesorgt haben. Und wenn man Urs Fischer glauben darf, dann war der Plan tatsächlich nicht nach dem 2-1, dass man sich erstmal tief hinten verbarrikadiert, sondern tatsächlich einfach da auch der mentalen Situation einfach geschuldet. Und mein Eindruck ist aber schon, dass man jetzt auch diese progressiven Momente hatte, dass man dann eben versucht hat, weiter auch nach vorne hin Initiative zu ergreifen.
Also was mir so ein bisschen in beiden Spielen auch aufgefallen ist, dass die Knackpunkte wirklich die Wechsel einfach waren. Und bei Union Berlin war es tatsächlich eher die Tatsache, dass wir so spät das erste Mal gewechselt haben. Also wir haben in der 78. Minute mit Doppelwechsel von Nebel und Sieb für Amiri und Hollerbach die ersten frischen Beine auf dem Rasen. Und das kam für mich zu spät. Also Union hat auch nicht super früh gewechselt. Die haben in der 65. Doppelwechsel gehabt. Aber im Prinzip reagierst du 10 Minuten zu spät auf diesen Doppelwechsel von Union Berlin. Und das ist vermeidbar, meiner Meinung nach. Und jetzt beim Spiel gegen Heidenheim war es halt einfach so, dass man das schon in meinen Augen irgendwo korrigieren wollte, weil Nebel in der 60. kam. Es gehört aber eben auch dazu, dass halt nicht nur der Einwechselspieler von Heidenheim dafür verantwortlich ist, dass sie das Tor schießen, sondern dieser Wechsel auch wirklich Unruhe mit reingebracht hat und Paul Nebel, wir haben es uns dann nochmal angeguckt, ein bisschen mitverantwortlich ist für dieses Gegentor.
Ja, lasst uns, bevor wir dann auf die positiven Dinge gucken, die es definitiv gab, und Schlechti hat das progressive Spiel angesprochen, das notieren wir uns gerade, da gehen wir gleich kurz drauf ein, einmal kurz über Paul Nebel und vielleicht die ein oder andere kritische Position sprechen. Paul Nebel war gegen Union schon nicht gut. Er kämpft brutal die ganze Saison. Nochmal zur Erinnerung, als deutscher Nationalspieler in die Saison gestartet, jetzt Bankdrücker und zweite Wechseloption eigentlich erst bei Mainz 05. Das ist schon ein ganz schöner Downfall, ehrlicherweise. Aber der ist auch zu Recht da und ehrlicherweise hat er gegen Heidenheim seine Aufstellung nicht gerechtfertigt. Was mir brutal leid tut für den Bub, was der vergangene Saison abgerissen hat und sich zu Recht in die Nationalmannschaft gespielt hat, das ist eine Geschichte, wie wir sie bei Mainz 05 lieben. Das ist ein toller Charakter, der sich jetzt auch einfach nochmal in der Winterpause klar zum Verein bekannt hat. Der aber jetzt gerade überhaupt keine Verstärkung ist. Und er hatte 3, 4, meine ich sogar, Ballverluste in zentralen Situationen, wo er ins Dribbling geht, wo ich, erster Impuls, gut, er ist mutig, er probiert sich die Situation zu holen, aber er verliert die Bälle in Situationen, wo du sie auf gar keinen Fall verlieren darfst und zack hast du eine Umschaltsituation gegen dich, du kommst nur noch ins Hinterherrennen und ehrlicherweise, gegen einen anderen Bundesligisten mit mehr Qualität als Heidenheim, ich glaube, wir hätten dieses Spiel mit Paul Nebels Einwechslung tatsächlich noch verloren, weil es waren so fundamentale Fehler, die so riesige Räume vor der Kette geöffnet haben, dass man ehrlicherweise auch den drei hinten drin keinen Vorwurf mehr machen konnte, weil sie in eine so ungünstige Situation geraten sind, dass du sie ganz schwer verteidigen kannst, weil du dann mit dem Gesicht zum eigenen Tor verteidigen musst.
Ja, mir tut er fast so ein bisschen leid in dieser Situation. Ja, definitiv. Jetzt in dieser Saison. Ja, also wir haben ja genau, du hast ja den Punkt genannt, noch im September haben wir davon gesprochen, dass er vielleicht sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gibt. Dann ist ihm letztlich sein bester Mitspieler mit Cassie dann in Augsburg ausgefallen. Das war eigentlich auch so eins der letzten, vielleicht mit das letzte beste Spiel von Paul Nebel dann tatsächlich auch so ein bisschen. Spricht dann auch so symptomatisch. Also der Spieler, mit dem er auf dem Platz am besten harmoniert hatte, der war dann auch erstmal weg. Und jetzt auf einmal ist er in einer Situation, wo man ihn vor Monaten noch so als vielleicht sogar Abgangskandidat in, was weiß ich, 30 Millionen Höhe oder so gehypt hatte mit wahrscheinlich einer Weltmeisterschaft, die er vielleicht noch spielen kann, ist er auf einmal
Henriksen sprach von 80 Millionen, ja, die er mal bringen wird.
Ja, so, und jetzt ist er auf einmal Ersatzspieler bei Mainz 05. Gleichzeitig hat der Paul halt ein totales Arbeitsethos, das ich einfach sehr schätze. Das ist ja schon ein Spieler, der so intensiv immer drin ist, der die meisten Sprints immer hat, der die meisten intensiven Läufe hat, der die meisten Kilometer hat, der am liebsten schon auch alles schultern möchte bei Mainz 05. Ich habe so das Gefühl, vielleicht sollte er oder muss er jetzt gerade in dieser Situation auch mal auf die Bremse treten. Ich hatte nämlich bei beiden Spielen den Eindruck, er kommt jetzt rein und will umso mehr beweisen, dass das auf ihn eigentlich nicht verzichtet werden kann, dass er wertvoll ist für dieses Team. Und die Situation, die du eben bei Heidenheim angesprochen hattest, vielleicht muss er einfach dann lernen, jetzt mal den einfachen Ball zu spielen, die einfachen Dinge richtig auszuführen und gar nicht so in unmögliche oder schwierige Situationen hineinzugehen. Ich glaube, auch das ist genau das, was Urs Fischer jetzt vielleicht von ihm sehen möchte, wenn er eingewechselt wird, dass er jetzt gar nicht da irgendwelche Zaubertricks oder ähnliches oder Wahnsinnspässe versucht, sondern dass er wirklich sich erstmal auf ein einfaches Spiel beschränkt. Und ich glaube, dass er dann auch wieder so über das, was er an Intensität hat, wieder wahnsinnig schnell ein wichtiger Faktor für Mainz werden kann. Es ist natürlich in der Taktik jetzt aber auch verdammt schwer für ihn, diesem 5-3-2-System. Sechser ist er nicht. Das heißt, es bleiben eigentlich noch zwei Positionen für ihn eben auf den offensiven Achtern. Wir werden ja gleich drüber sprechen. Es ist gerade nicht einfach, an Jason Lee vorbeizukommen. Und es ist noch schwerer bis fast unmöglich, an Nadim Amiri vorbeizukommen, der halt einfach auch zur Weltmeisterschaft möchte und der jetzt natürlich auch Top-Leistung gezeigt hat. Das heißt, es ist gerade eine unbefriedigende Situation für Paul Nebel, aus der er sich jetzt aber vielleicht wirklich mit einfacher Struktur ein bisschen so wieder in eine gute Form zurückkämpfen muss.
Ja, und du sagst Jason Lee, ich finde, da ist es ja auch ein Spieler, an dem man sich hochziehen kann. Also ich glaube, ich bin da zu 100% bei dir, dass ich sage, wenn du reinkommst, ne, also ich glaube, dass Paul mit der Situation als Einwechselspieler nicht zufrieden ist, ist allen klar und ist auch interessanterweise was im Fanlager auch überhaupt nicht gern gesehen wird. Also ich fand es super interessant. Ich habe ein ganz tolles Gespräch gehabt mit einem Dauerkarteninhaber im M-Block auf dem Weg zum Stadion, der einfach nur sagte so, was ist mit dem? Warum spielt der nicht? Und dann haben wir halt gegen Heidenheim leider erschreckenderweise gesehen, warum er wahrscheinlich gerade nicht spielt, weil ich glaube schon auch wirklich, dass diese Situation überhaupt keine einfache ist und da wirklich er seinen Platz finden muss und seine Leistung finden muss. Und das Einzige, wo ich sage, das können wir als Fans tun und da können wir alles für geben, ist, er ist nominiert fürs Tor des Jahres 2025. Die Sportschau macht das ja jedes Jahr, dass die sucht, wer hat das beste Tor des Jahres geschossen. Und Paul ist tatsächlich für sein Tor zum 2:2 in der 61. Minute gegen England bei der U21-EM nominiert. Wählen Sie das Tor Nummer 6 auf der Seite der Sportschau. Wir schicken den Link natürlich in den Shownotes mit. Und dann voten wir jetzt einfach alle kräftig für Paul und das gibt ihm dann nochmal einen Push, weil ich glaube, das ist das, was er auch gerade braucht. Man sieht das, wenn er auf dem Platz ist und auch gerade so Situationen hat, wo er merkt, das ist nicht der Paul Nebel, den wir in der letzten Saison gesehen haben. Interessanterweise, also Beobachtung aus dem Fanblog raus, ich fand es ganz interessant, beim Spiel gegen Heidenheim, Tietz war da unheimlich aktiv und hat ihm auch immer wieder angezeigt, wo er eigentlich hin muss, damit er für ihn eine Option ist, als er noch auf dem Spielfeld war. Und das sind so Dinge, da glaube ich, da kann es dieses Jahr schon nach vorne gehen.
Ja, U21 wollte ich auch nochmal kurz ansprechen, weil das trägt ja nochmal zu diesem Downfall bei. Ein unfassbar starkes Turnier gespielt, im Finale nochmal die Latte getroffen, was auch nochmal, ich glaube, dann wäre der Bub komplett durch die Decke geschossen, nochmal zu seinem Hype beigetragen hätte. Ein anderer Spieler, der auch an der U21 ein sehr gutes Turnier gespielt hat, war Nelson Weiper. Auch der findet jetzt gerade nicht wirklich statt. Dafür ist jetzt aber Philipp Tietz da bei Mainz 05, wo wir jetzt schon mal nach zwei Spielen festhalten können. Schlechti hatte das bei der Live-Show schon mal angedacht. Vielleicht ist gar nicht so das Taktische bei ihm in der Verpflichtung der Hintergedanke, sondern der Typ. Und der Typ, das können wir schon mal festhalten, tut der Mannschaft gut. Er tut Nadim Amiri gut. Das hast du in diesem O-Ton vorhin gemerkt, den wir zum Thementrainer aufgejatzt haben. Aber er ist auch spielstark. Und wie er mit Nadim harmoniert, das ist abartig gut. Aber das erwarte ich jetzt auch von gestandenen Bundesligaspielern. Wir brauchen jetzt gerade Spieler, die die anderen wieder besser machen. Und jetzt reden wir gerade über einen Paul Nebel. Wir können auch über einen Nelson Viper reden. Und dann sagt man jetzt vielleicht, und das sagt man auch zu Recht, ja, aber die Ausstrahlung von Philipp Tietz, das ist was ganz anderes. So, Nelson Viper ist 19. Können wir bitte darüber reden, dass andere Spieler, die älter sind, die viel mehr Bundesliga-Erfahrung haben, in dieser Saison ganz anders hätten vorangehen müssen, dass diese Spieler, die so jung sind, die vielleicht eine gute Saison bei Mainz 05 gespielt haben, wie Paul Nebel, dass die auch mal sich schlechtere Phasen erlauben dürfen, weil das normal ist für deren Entwicklung und dass sie nicht das Gefühl haben, dass es an ihnen hängt. Ich habe eine Leistung und ein Auftreten wie von Philipp Tietz, habe ich über die Saison von Silvan Widmer, von einem Jaesung Lee, egal wie gut er jetzt gerade ist, von einem Stefan Bell, von einem Dominic Kor, von einem Danny da Costa, von einem Robin Zentner erwartet. Manche konnten es aus anderen Gründen nicht machen, aber ich habe sie von niemandem gesehen. Und wir hatten in der vergangenen Saison, das haben wir immer wieder gesagt, in jedem Mannschaftsteil einen Kapitän. Und dieses Auftreten ist komplett flöten gegangen. Aber dieses Auftreten, das bringt Philipp Tietz jetzt gerade mit. Und ich hoffe auch sehr, dass vielleicht Paul Nebel nicht die Unterstützung von außen braucht, von Cassie, wenn er wieder zurückkommt, um in Tritt zu geraten, sondern die Anleitung von vorne bekommt und die Lösung in seinem Heil nach vorne suchen kann.
Bei Philipp Tietz fällt mir gerade so eine These ein, ob er jetzt so ein bisschen der neue Bo Henriksen auf dem Platz irgendwie sein kann tatsächlich. Der kam gestern auf einmal so in Richtung der Mixzone, dann rief er uns direkt so, jetzt könnt ihr mal was Positives schreiben. Und dann strahlt er über das ganze Gesicht. Na, der war total ausgelassen, ja.
Und dann, du hast gar nicht, dir gebe ich erstmal eine 5.
Ich habe gestern keine Noten gegeben, deswegen, nein, aber der war so aufgedreht. Also das, was da in den Kameras ablief, ja, das ging dann in der Mixzone nahtlos weiter. Der hat da so eine positive Stimmung reingebracht. Das ist wirklich so ein Typ, der mit so wahnsinnig guter Laune dann einfach kommt. Ich glaube, dass der damit auch einfach mitreißen kann. Ich glaube, das sind diese positiven Vibes, ne? Weil ich auch bei den Führungsspielern schon das Gefühl hatte, die waren alle sehr, sehr verkopft über diese Monate, sehr mit ihrer Situation am Kämpfen und dass da mal wirklich so ein total positiver Verrückter dann reinkommt, der einfach mal die auch ein bisschen an der Hand nimmt, ja, und auf dem Platz auch Anweisungen gibt, Anleitungen gibt, ne, positive Körpersprache hat, ne. Ich hoffe natürlich, dass das so bleibt, ne, also dass, ne, wenn jetzt ein paar Wochen er kein Tor schießen sollte, dass nicht auf einmal er dann auch irgendwie ein bisschen den Kopf mal hängen lässt, aber der tut dem Ganzen da schon wahnsinnig gut.
Ich würde sogar sagen, er macht alle anderen besser und ein Spieler profitiert davon maximal und das ist für mich Jaesung Lee.
Ja, ich muss noch kurz was zu Philipp Tietz sagen, weil der natürlich auch auf der Tribüne unfassbar gut angekommen ist. Also der ist ja immer wieder in die Kurve gelaufen, hat immer wieder animiert und das war einfach von vornherein. Alle waren sich einig nach diesem Antrittsinterview von ihm, dass einfach ein klore Kerl, wie man so schön sagt, aber der ist einfach eine Frohnatur und ich sag mal vom Niveau her will ich das gar nicht vergleichen, aber wir hatten ja so einen Spieler schon mal, der hier nach Mainz kam, weil er an Mainz 05 geglaubt hat, in einer Situation, die richtig scheiße war, der einfach mit viel positiver Energie viel reingegeben hat und das war Nadim Amiri. Und ich habe wirklich so ein ähnliches Gefühl und ich glaube, deswegen freut mich das so umso mehr, dass es zwischen Nadim und Philipp Tietz so gut funktioniert, weil ich mir denke, so, der findet sich vielleicht in denen auch ein bisschen wieder und das ist genau diese Energie, die wahrscheinlich dieses Wunder wieder retten wird und Mainz 05 wird es diese Saison wieder schaffen, weil wir einfach wieder einen guten Launebär da vorne drin haben, der alle mitreißt, aber es im Endeffekt genau das ist, was wir brauchen, weil de facto ist auch, ja, wir haben dieses Achtelfinale in der Conference League, das ist aber erst im März und wir müssen bis März noch einige Spiele machen und gerade gegen Köln oder auch gegen Wolfsburg, die unten drin stehen, da müssen wir einfach punkten. Und wenn du dann jemanden hast, der sich mannschaftsdienlich auch im sportlichen Sinne wirklich einsetzt, weil ich finde schon auch, was Philipp Tietz an Qualität mit auf den Platz bringt, ist schon nochmal eine andere Nummer. Der hat eine andere Präsenz, der kriegt auch anders die Gegner gebunden, dass sich Räume aufmachen. Das ist wahrscheinlich genau das, was wir gerade brauchen. Und ich hätte es nicht gedacht, weil wir ja auch bei der Live-Show gesagt haben, unheimlich teurer Transfer, bei Augsburg auch eigentlich keinen Stich mehr gemacht, aber es scheint zu funktionieren.
Und damit sind wir dann beim progressiven Spiel tatsächlich. Die Sorge war, hoch und weit bringt Sicherheit. Hashtag Schaumjörtiz. Und das war es dann. Also plumpe Anmache nach vorne. Der Schnorro sieht gut aus im Wind, aber mehr ist es dann auch nicht. Doch ist es. Und dieses Doppelpass-Festival mit Nadim Amiri durch den Heidenheimer 16er. Wow. Fußball kann so sexy sein. Schaumjörtiz aber mal ganz anders. Das hat wirklich Spaß gemacht, wo du gemerkt hast, gedankenschnell, das ist etwas, was ich sehr vermisst habe. Aber Flitz hat gesagt, er schafft Räume. Räume, in die auf einmal ein Silvan Widmer vorne reinstechen kann. Er schafft klare Abläufe vorne drin. Er ist selbst eine Anspielstation oder schafft die Räume für eine Anspielstation. Und das macht für mich Jae-Sung Lee gerade so gut. Jae-Sung Lee, ich sage immer gerne Reflexfußballer. Wenn der anfängt nachzudenken, ist der Ball weg. Wenn er nicht weiß, was seine Füße tun, ist er umschlagbar. Und auf einmal zeigt er Qualitäten, die er so bei Mainz 05 noch nicht gezeigt hat. Er hat den Ball, ist handlungsschnell, aber nicht auf der Reflexebene und spielt unfassbar starke Bälle in Räume, die nicht leicht zu bespielen sind. Er war an beiden Toren gegen Union Berlin, einmal als Assistgeber und einmal als vorletzter Passgeber beteiligt. Beide Male bärenstark. Einmal dieser Pass auf Nadim Amiri, schwer mitzunehmen, dann als Seitfallzieher ins Tor. Das andere Mal hat er die Situation initiiert und dann gegen Heidenheim. Ja, es ist ein Abschlagfehler, sagen wir es mal so, oder ein Schlagfehler des Torwarts. Der kommt trotzdem mit relativ viel Wucht. Er kommt unkontrolliert. Der ist schwer zu kontrollieren. Nicht nur schafft er es, den Ball technisch zu verarbeiten, sondern er sieht, da ist Silvan Widmer. Warum sage ich, er sieht das? Wenn er den jetzt einfach blind gespielt hätte, wäre er nicht so angekommen, dass Silvan ihn ohne Anstrengung reinmachen kann. Er kann ihn so mühelos reinmachen, dass ich das selbst von mir mit 2% an Fasnacht erwarte. Diese Qualität des Zuspiels in dieser Situation, nach diesem Abschlag, nein, die ist nicht selbstverständlich. Und das Niveau, das Jae-Sung Lee gerade spielt, sieht man offensiv. Aber man darf nicht vergessen, Jae-Sung Lee hat unheimlich viele defensive Mängel eigentlich. Und wurde auch häufig gescoutet als jemand, ach, da ist die Schwäche von Mainz 05. Und auch zu Recht. Und das ist weg. Es ist einfach auf magische Art und Weise weg. Und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Jae-Sung Lee ist der Gewinner in der Anfangsphase von Urs Fischer. Und er kann, und da stimme ich dir zu, Felicitas, das perfekte Beispiel sein für Paul Nebel beispielsweise. Oder auch für viele andere, wie man sich, wenn man sich an einen Matchplan hält, aufsteigen kann.
Ja, er bringt auf jeden Fall die Mentalität mit, dass wenn die Mannschaft sich in diesen tiefen Block zurückfallen lässt, er dann gerne und beherzt gegen den Ball arbeitet. Führt übrigens dazu, dass wenn dann doch mal ein Ball über seine Seite gespielt wurde oder an seinen Rücken kommt, dass auch immer Mitspieler direkt in nächster Nähe stehen, die auch mal einen Fehler ausbügeln können. Also ich finde, das kaschiert auch ein bisschen vielleicht gewisse Defensivschwächen von ihm. Und gleichzeitig nutzt er diese neue Struktur nicht. Ich glaube, ohne es jetzt kritisch gegen Bo Henriksen zu sehen, da war am Ende keine richtige Struktur mehr vorhanden. Jetzt hat die Mannschaft.
Vielleicht, um kurz da einzuhaken, ich will dich gar nicht unterbrechen, bitte behalte den Gedanken. Vielleicht war da auch der Gedanke, okay, kommt noch mehr über eure individuelle Qualität mit rein, deswegen nimmst du ein bisschen Struktur weg. Und das ist vielleicht etwas, was Jae-Sung Lee nicht so gut tut. Er ist jetzt gerade sehr, sehr stark, aber wenn du ihn jetzt, das krasseste Beispiel ist Real Madrid, wo du quasi vergisst die Taktik, du machst Kadermanagement und ein bisschen Kabine und dann läuft der Bums, das würde ihm nicht gut tun, weil diese Qualität hat er nicht.
Nee, und ist kein Spieler, der durch eine Struktur sich in seinen Freiheiten eingeschränkt fühlt.
Der wird ja kreativ, genau.
Genau,
ja.
Und das ist genau das, was ich dann auch noch ergänzen wollte, das funktioniert bei ihm wahnsinnig gut. Was dazu auch gut funktioniert, das muss man dann halt über die Mannschaft im Gesamten sagen, die Tore, die Tiefenläufe bei diesen Toren sind natürlich auch alle überragend gewesen, ja. Ob das jetzt dann Amiri gewesen ist, ja, auch der Lauf, den Niki Ferracznik bei Union gemacht hat. Gut, Silvan Widmer stand weitgehend schon auf dieser Position, aber auch der ist ja so ein bisschen jetzt Gewinner dieser neuen Urs Fischer-Taktik, ja, weil er auf einmal auch wieder viel häufiger in torgefährlichen Räumen auftaucht als zuvor. Aber ja, würde auch sagen, dass da über die Strukturen gerade viele Gewinner zu erkennen sind und sicherlich in der Pole-Position gerade Jason Lee.
Und bei Silvan Widmer muss man ja sagen, wenn man die Elfmeter von Nadim Amiri die Saison rausrechnet, wäre er im Moment führender in der Torschützenstatistik, wenn Nadim nicht das 2-1 gegen Heidenheim geschossen hätte. Aber das hat er sich da nicht nehmen lassen und deswegen führt er natürlich wieder. Wenn mir jemand bei der Live-Show gesagt hätte, du sitzt nächsten Mittwoch im Podcast und sagst, Jason Lee ist der absolute King, hätte ich gesagt, woher soll ich das nehmen? Aber das waren wirklich zwei Spiele, wo ich sagen würde, das ist einfach ein Spieler, der hat ganz klar gezeigt, welche Qualitäten er besitzt, wo ich zum ersten Mal so zu 100% nachvollziehen kann, was der vielleicht unter der Woche im Training zeigt, weshalb er aufgestellt wird. Wo ich sage, genau das, bring das einfach mit. Das ist Gold wert gerade.
Ich lege mich sogar fest, wenn in einem normalen Spiel Hütchen auf dem Platz wären, Jason Lee wäre Lionel Messi. Da bin ich fels von überzeugt. Aber trotzdem, er ist da vorne ja nicht alleine. Und wenn aber jemand so einen guten Lauf hat, dann hast du natürlich auch Lust, dich anzubieten, weil du denkst, erstens, die dumme Sau sieht mich, zweitens, die dumme Sau spielt mit dem Ball noch im Fuß und drittens, dann bin ich der Gewinner. Ja. Das ist natürlich etwas, das spornt unheimlich an und das macht Lust, da vorne drin zu spielen. Ein anderer, der ein gutes Spiel gemacht hat, dann aber leider mit Grippe ausgefallen ist gegen Heidenheim, aber gegen Union performt hat, zum ersten Mal, muss man ja eigentlich sagen, Benedikt Hollerbach. So. Viel kritisiert, weil aber auch häufig falsch eingesetzt. Das haben wir auch immer wieder gesagt. Das Preisschild hängt trotzdem so ein bisschen wie das Damoklesschwert über ihm. Trotzdem, an der alten Försterei hat er sich wohlgefühlt. Schöne Erinnerungen vielleicht gehabt. Hat dann auch ein Tor geschossen, stand da goldrichtig nach einem unfassbar starken Zuspiel von Niki Ferracznik in dem Kontext. Initiiert durch Jason Lee, über den wir gerade schon gesprochen haben. Und Benedikt Hollerbach hat Doppelspitze gespielt. Etwas, was alle schon vor der Saison gesagt haben, Benedikt Hollerbach ist kein Stoßstürmer, er ist kein Zielspieler. Benedikt Hollerbach braucht jemanden neben sich, der ihm vielleicht auch Räume verschafft, der auch mal einen Ball ablegen kann, der für ihn aber auch eine Anspielstation sein kann und für den er auch arbeiten kann. Und das hatte er alles nicht. Könnte man denken. Ich frage mich schon, das, was wir jetzt spielen, ist ja keine neue Idee. Sie lag von Anfang an da. Und wir haben vorhin kurz über Viper gesprochen und ich freue mich tierisch für Philipp Tietz. Und versteht mich nicht falsch, natürlich ist es eine andere Ausstrahlung. Aber wir müssen doch schon mal festhalten und die Frage stellen dürfen, man hat das nie mit Nelson Viper und Benedikt Hollerbach gespielt. Warum hat man es denn nie mit Nelson Viper und Benedikt Hollerbach gespielt? Das ist jetzt natürlich eine Frage so ein bisschen an einen geschassten Trainer. Ich finde aber schon, dass man das im Hinterkopf behalten muss, bevor man jetzt mit der Transfergeschichte im Hintergrund anfängt, so ein bisschen den Stab über Nelson Viper zu brechen. Weil das ist eine Frage, die steht ungeklärt im Raum.
Ja, um zu richtig beantworten, kann ich sie dir leider nicht. Ja?
Mann,
weil
Florian!
Weil ich nicht der geschasste Trainer bin. Ich bleibe ja bis heute dabei. Bo Henriksen hatte im Sommertrainingslager gesagt, wir probieren jetzt auch häufiger mit zwei Spitzen zu spielen. Ich habe es aber tatsächlich dann im Liga-Alltag und auch Europa-Alltag nie wirklich gesehen. Und es ist so ein bisschen schade, weil ich am Ende mir natürlich immer diese Frage stelle, wenn wir jetzt in der Parallelwelt sind.
Stranger Things, wir leiten nochmal über.
Ja, in der Bo Henriksen vielleicht sogar den Mut hat, seine Taktik nochmal abzuwandeln, abzuändern. Ja, er war immer so ein riesen Halbraum-Fan, aber vielleicht dann zu sagen, wenn die Halbraumspieler gerade nicht in der Top-Verfassung sind, ja, stelle ich auf die zwei Spitzen möglicherweise, stelle einen Zehner hin mit Nadim Amiri. Also es hätte ja viele Möglichkeiten gegeben, die ihm ja auch zur Verfügung gestanden haben. Und er hat sich diesen Möglichkeiten leider nie bedient. Also ich bin bei dir. Ich hätte gerne Hollerbach-Viper auch mal gerne zusammen gesehen. Vielleicht dann auch mit einem offensiveren Amiri, weil man gerade jetzt ja auch in diesen beiden Spielen gesehen hatte, Nadim Amiri, offensives Mittelfeld, ne, das kann man schon machen, das ist ein Match.
DFB, da spielt er es ja eben so, auch das haben wir häufiger diskutiert, genau. Auch das wäre eine Option gewesen, hätte entweder verlangt, dass man sagt, okay, da muss eine andere Doppel-6 installiert werden oder man den Mut aufbringt, und ich finde es jetzt gar nicht mal so mutig, dann mit zwei Achtern zu arbeiten. Das sind ja dann die Halbraumspieler, die bei Henriksen sehr offensiv waren, die ein bisschen defensiver agieren, wo du einen in der Offensive opferst, sodass der Ballferne immer ein bisschen den zweiten Sechserpart mit übernimmt.
Vielleicht kann ich es dir aber auch so erklären, das ist aber auch nur eine Mutmaßung. Vielleicht hat Bo Henriksen am Ende auch ein bisschen der Mut gefehlt, eine Teamstruktur aufzubrechen, der er sehr viel zu verdanken hatte. Das ist ja irgendwann auch so dieses Gefährliche, wenn du längerfristig Trainer bist, hast mit den Spielern in einer funktionierenden Struktur große Erfolge gefeiert und dann in einer Krise zu sagen, so, jetzt entziehe ich einigen vielleicht das Vertrauen und gebe anderen mehr Vertrauen, breche vielleicht auch die Taktik auf. Das ist schon ein großer Schritt, das ist auch immer ein großes Risiko, denn wenn es schief geht, dann kommen Leute wie ich, ja, schreiben dann einen Kommentar, na, vielleicht AZ, ja,
vielleicht.
Und sagen dann möglicherweise, ah, jetzt muss die Verzweiflung groß sein. Gut, ich bin jetzt mal ehrlich, ich würde das so nicht machen, ja, weil ich durchaus auch es honoriere, wenn Leute was Neues ausprobieren und es dann auch immer ein bisschen schäbig finde, dass alles, was neu ausprobiert wird, dass man direkt einen Stab drüber bricht und sagt, oh, wie kann man nur? Ja, also ich finde grundsätzlich auch in einer Krise was Neues ausprobieren richtig. Das hätte ich mir von ihm halt tatsächlich gewünscht und ich bin jetzt ja kein Freund von ihm, aber ich glaube, so als Freund, ja, oder in dem Sportbetrieb dort, hätte ich ihm auch dazu geraten, das mal zu machen. Und ich hätte auch gesagt, wir unterstützen dich auch total dabei.
Ich bin jetzt halt einfach mal gespannt, wenn alle irgendwie ihre Antigrippemittel bekommen haben bei Mainz 05 und dann endlich mal wieder die volle Kapelle zur Verfügung steht, wie dann gespielt wird. Also ich warte wirklich gespannt darauf, wie Silas eingesetzt wird, ob er eingesetzt wird. Es war so am Dienstag wirklich für mich die Frage, wenn du sagst, okay, Weiper fällt aus, Hollerbach fällt aus und Silas fällt aus, dann spielt Sieb. Das war ja im ersten Moment ein Störfaktor, wo du dachtest so, wie kommt man zu dieser Entscheidung, ihn spielen zu lassen? Und um ehrlich zu sein, die 60 Minuten, die er gespielt hat, er hat jetzt nicht viel falsch gemacht, aber so richtig viel richtig weiß ich jetzt auch nicht. Und da ist es einfach für mich dann interessant, wenn man einfach mal, ich weiß natürlich nicht, wie gesund die alle sind, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass für Köln andere Optionen zur Verfügung stehen, dann würde es mich schon mal interessieren, was da die erste Wahl ist. Weil ich schon auch finde, wenn Nelly gesund ist, sollte er ja auch, oder zumindest mal eine Einwechseloption sein. Dass man einfach sagt, man könnte mit ihm nochmal was probieren, weil ehrlicherweise, wir haben jetzt noch 2 Wochen, bis das Wintertransferfenster wieder schließt. Ich glaube kaum, also ich kann mir halt gut vorstellen, bei einem jungen Spieler, der jetzt dann in diesen Spielen gar keine Einsatzzeiten bekommt, dass man den verleiht.
Wäre eine Möglichkeit. Ich würde aber gerne beim Thema Sieb bleiben, weil das andere ist absolut spekulativ. Ja, vielleicht an Werder Bremen verleihen. Ich denke, verkaufen wird man ihn auf gar keinen Fall. Da wird man sich auch selbst einen Fehler eingestehen, den man so, finde ich, auch gar nicht gemacht hat.
Zumal man bei Werder Bremen wahrscheinlich erstmal recherchieren muss, ob man überhaupt einen weiteren Spieler leihen kann oder ob nicht transfermarkt.de wieder herausfinden muss, ja, wie das mit den Regeln ist.
Alter.
Aber ich würde den Punkt Silas gerne aufgreifen. Denn ich habe die Hoffnung, dass Silas etwas mitbringt, was uns momentan komplett abhanden gekommen ist. Der Einzige, der hin und wieder einen kleinen Erfolg in dem, was ich jetzt ansprechen werde, zu vermelden hat, ist Nadim Amiri, aber da fehlt das Tempo ansonsten. Und das sind 1-gegen-1-Situationen. Wir haben selten die Situation, dass ein Spieler was Überraschendes macht, dadurch für Unruhe sorgt. Und das hatten wir in der vergangenen Saison sehr, sehr häufig. Wir können jetzt von Brian Gruder anfangen, der das auf einem ganz anderen Niveau gemacht hat, aber auch ein Paul Nebel konnte das sehr, sehr gut. Wer das eigentlich auch sehr, sehr gut kann, ist ein Arnaud Nadin. Wer das eigentlich auch sehr, sehr gut kann oder zumindest bei Graz gezeigt hat, ist ein William Böving. Der kann das eigentlich auch sehr, sehr gut. Was ich sagen möchte ist, alle Spieler, die momentan eigentlich 1-gegen-1 Qualitäten mitbringen, sind nicht in der Lage, die auf dem Platz zu zeigen. Das ist für mich ein klares Indiz dafür, wie gering das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten gerade ist. Und Paul Nebel, wir haben die Situation von angesprochen, hat in diesen vermeintlichen 1-gegen-1 Situationen als Achter, der defensiver gepolt ist, Bälle verloren, wo selbst der Sechser Sano nur noch hinterherrennen kann, wodurch es dann richtig gefährlich wird. Ich glaube, er hat noch nicht ganz verstanden, wie er die Position dann auch schlussendlich spielen muss. Das kommt auch noch erschwerend hinzu. Ich hoffe sehr, dass Silas eventuell dieses 1-gegen-1-Gehen mitbringt und reaktivieren kann. Weil eigentlich auch ein Benedikt Hollerbach ist ein Spieler, der sich gerne mal im 1-gegen-1 oder 2-gegen-1 durchsetzen kann. Haben wir auch noch überhaupt nicht von ihm gesehen. Das erhoffe ich mir von Silas, obwohl der eigentlich auch nicht vor Selbstbewusstsein sprühen kann, aber vielleicht denkt der sich halt, neue Situationen, neuer Club, so, jetzt Feuer frei. Hätte ich auf jeden Fall großes Interesse dran und große Lust drauf. Das andere ist, weil ich ihn gerade angesprochen habe, Sano. Weil ich finde, eigentlich Sano ist ein Spieler, an dem sich die bisherige Situation wunderbar erzählen lässt. Und wir haben auch schon Anfang der Saison über ihn gesprochen. Es wurde ganz am Anfang der Saison gesagt, so, er muss noch offensiv stärker werden. Man wollte das vielleicht auch in Ergänzung zu Nadim Amiri, so ein dynamisches Doppel-Sechs-Ding, hat man aber schon gemerkt, das funktionierte nicht richtig. Tatsächlich sind eher Räume in seinem Rücken aufgegangen, die es einem Stefan Bell und anderen Innenverteidigern unfassbar schwer gemacht haben, das noch zu verteidigen, weil sie die Räume in ihrer Vorwärtsverteidigung nicht mehr zubekommen haben. Und auf einmal sind sie hinterhergerannt und wir sind in Konter- und Umschaltsituationen gerannt, die wir nicht mehr verteidigt bekommen haben. Das war ja das, wo wir gesagt haben, eine Mannschaft, die in Rückstand gerät, nicht in der Lage ist, darauf zu reagieren, weil sie mit Ball nicht agieren kann und dann konteranfällig ist, das ist die Todeskombination, die man eigentlich haben kann. Und jetzt ist Sano die alleinige Doppel-Sechs, flankiert von zwei Achtern oder einem Achter situativ und er hat eine etwas gefestigtere Rolle bekommen, möchte ich mal sagen. Trotzdem hatte er auch eher jetzt gegen Heidenheim Ballverluste, die unfassbar gefährlich geworden sind. Ist er für dich, Schlechti, in dieser Hybridrolle angekommen oder immer noch nicht angekommen?
Nee, er ist noch nicht angekommen. Also eher jetzt als Erkenntnis aus dem Heidenheim-Spiel heraus, ja, weil irgendwie hat er ja schon so seine Stärken, weil er auch ein recht schneller Spieler ist, in diesem Raussprinten und dann Bälle erobern. Jetzt, wo er aber so der alleinige Sechser ist, gerade wenn man den Ball hat, wenn er dann nach Ballverlusten raussprintet, um Bälle zu erobern, dann reißt er eine Lücke, die andere so schnell gar nicht schließen können. Gestern hatte er auch in Situationen, da ist man ja auch immer in der Abwägung dann gewesen, geht man jetzt aufs Dritte oder hält man jetzt den Fuß drauf?
Greift er gerade an oder verteidigt er nur offensiv?
Ja, und da hatte er manchen, da hatte er gerade am Ende ja wirklich so ein, zwei richtig wilde Ballverluste, die hätten schief gehen können, wenn Heidenheim das klug ausgespielt hätte. Und ich glaube, auch andere Mannschaften in der Liga hätten das viel konsequenter genutzt. Und da muss er wahrscheinlich auf der Position jetzt auch mal gerade lernen, mal ein bisschen das Wilde rauszunehmen aus seinem Spiel und dann zu sagen, gut, ich habe den Ball erobert und jetzt gucke ich mal das andere nachrücken, ich bediene die mit dem Pass und ich halte meine Position. Dadurch, dass er immer aus seiner Position ausbricht, weil natürlich dieses Wilde bei ihm auch eine Stärke ist, dass du nach vorne einfach teilweise Pässe abläufst und Bälle gewinnst, die andere in der Bundesliga ja bei Weitem niemals gewinnen würden. Ja, also es ist eine Stärke, aber gleichzeitig muss er es ein bisschen auspendeln und mit ihm natürlich jetzt die gesamte Mannschaft.
Was sagt uns das für das Anforderungsprofil eines Innenverteidigers? Das sagt uns, wir brauchen einen schnellen Innenverteidiger, der in der Lage ist, nach vorne zu verteidigen. Das heißt, er braucht eine gewisse Erfahrung, zumindest auch eine gewisse Körperlichkeit. Er braucht vor allen Dingen auch eine Spielstärke, weil er nicht nur seine eigene Position lesen muss, sondern er muss auch das lesen, was Sano da vorne tut. Und gleichzeitig, und das haben wir ganz extrem auch nochmal gegen Union Berlin gesehen, aber auch in anderen Spielen, wir brauchen einen Innenverteidiger, der spielstark ist. Weil unter Umständen durch die beiden defensiveren Achter und durch die Halbverteidiger er auf einmal Platz bekommt und er als zentraler Innenverteidiger ein Spiel lenken kann. Und ich glaube, Sano wäre unabfassbar geholfen, wenn die Kette insgesamt höher stehen würde. Dann sind die Abstände geringer. Du hast eine andere Kompaktheit. Kannst du jetzt gerade nicht. Zum einen, weil Stefan Bell das Tempo einfach nicht mehr mitbringt. Zum anderen, weil es aber auch ein natürlicher Reflex ist, zu sagen, naja gut, dann stehe ich lieber ein bisschen tiefer. Und bevor ich einfach überspielt werde und nicht mehr hinterherkomme, habe ich lieber diesen Raum da, rück da auch gar nicht mehr raus, sondern probiere, den Angriff zu verlangsamen und warte, bis die anderen nachkommen. Es funktioniert ja auch. Aber das kann für mich nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Das habe ich ja auch schon bei der Live-Show gesagt. Diese Innenverteidigerposition ist für mich die entscheidende Position, damit das noch eine, ich sage mal in Anführungszeichen, erfolgreiche Saison wird, weil sie dir etwas mitbringt, was dir erlaubt, auf einmal auch mit Ball noch etwas souveräner zu werden und dann nochmal den Recall auf das progressive Spiel zu machen. Denn ich habe mich sehr gefreut, zum einen, dass die Mannschaft das noch kann, dass es gar nicht verlernt hat. Zum anderen, dass Urs Fischer aber auch das jetzt nicht aktiv unterbindet, was man auch durchaus befürchten durfte, dass er sagt, so Matchplan und that's it. Und wenn ihr Fußball spielen wollt, hier nett. Macht er aber gar nicht. Sondern wenn es geht, dann geht es. Und ich glaube, ein zentraler Innenverteidiger kann da sehr, sehr hilfreich werden.
Ich würde die Latte ein bisschen niedriger ansetzen und sagen, wir brauchen einen Innenverteidiger. Weil wenn sich noch jemand auf der Außenbahn verletzt, dann weiß ich nicht, wen wir noch von innen nach außen ziehen sollen. Weil jetzt ja dadurch, dass Niki sich verletzt hat, Podolski reingerutscht ist und Danny da Costa auf außen gegangen ist. Also da ist einfach Not am Mann. Und ich glaube, wenn ich das so richtig zwischen den Zeilen gelesen habe heute, dann hat Nico Bunga das ja auch nicht unbedingt ausgeschlossen, dass in der Verteidigung noch irgendwas passiert.
Nee, er hat es jetzt nicht auf Position bezogen, aber dadurch, dass er jetzt am Wochenende gesagt hat, offensiv ist man durch mit den Planungen und gestern sagte, man ist doch schon zuversichtlich, dass man noch ein bis zwei Spieler findet, kann es sich ja nur um Defensivspieler handeln, also um Verteidiger und wahrscheinlich Schienenspieler. Das ist jetzt mal so meine Vermutung. Beides ergibt Sinn.
Einen Innenverteidiger hat man heute gerade eben noch abgegeben. Konstantin Schopp hat man jetzt für die restliche Saison zum TSV Hartenberg, Vierter in der österreichischen Bundesliga, abgegeben.
Genau, der sammelt jetzt mal Spielpraxis oberhalb der Regionalliga Südwest, ja, weil da hat er ja vor allem in der U23 gespielt.
Und oberhalb des Meeresspiegels vor allen Dingen, ein bisschen Höhentraining.
Richtig, und ja, man muss in der Innenverteidigung was machen. Ich fand jetzt Stefan Bell nicht verkehrt wirklich in den beiden Spielen, aber wir sind trotzdem immer noch an diesem Punkt, es braucht einen zweiten zentralen Abwehrchef, ja? Ja, und einen zweiten auch durchaus kopfballstarken Spieler. Gibt ja da auch mit Stefan Posch jetzt mal keinen ganz uninteressanten Mann, der da im Gespräch ist, aber an dem auch der erste FC Köln starkes Interesse hat, ja, der übrigens in Bologna auch lange Zeit am erfolgreichsten als Rechtsverteidiger in einer Viererkette gespielt hat, also gar nicht jetzt immer nur der klassische Innenverteidiger ist, sondern
Tempo
kann.
Mitbringt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich sag dir ganz ehrlich, du kannst dich nicht vom ersten FC Köln, sorry liebe Kölner, hab euch alle lieb, meine ich auch gar nicht böse, aber du darfst dich jetzt nicht von einem Aufsteiger hier ausstechen lassen. Das meine ich wirklich mit aller Deutlichkeit. Und ich glaube, das wird sich auch keiner antun.
Da gibt es ein ganz einfaches Mittel. Einfach in Müngersdorf am Samstag gewinnen, dann ist das Thema durch. So.
So, und dafür sorgen, dass Kwasniok dann nämlich den Hut nehmen darf, weil in Kölle brennt aber richtig der Dom. Da fordern die Fans schon, dass der Trainer geht. Und der Trainer macht sich sowohl bei Spielern als auch Fans unsäglich unbeliebt, hat ein unfassbar schlechtes Auftreten momentan in der Öffentlichkeit. Und dabei war der doch so gehypt, als er im FC-Trikot an der Seitenlinie stand am Saisonanfang.
Ja, aber Köln, ich werde nicht warm mit Köln, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich. Seit Jahrzehnten werde ich nicht warm mit Köln. Köln ist da schon seltsam. Die starten gut mit dem, ja. Ich finde den taktisch, glaube ich, ist das ein ziemlich guter Trainer. Ich finde ihn als Typen aber tatsächlich mit seiner Selbstdarstellung einfach unsäglich, ja. Ich muss das leider sagen, das ist ja auch immer so eine Frage von persönlicher Sympathie und bei ihm fremdle ich da dann auch sehr. Aber gleichzeitig hörst du dann die FC-Fans in den ersten Monaten, ah, so ein Typ, der passt zum ersten FC Köln, ja. Jetzt läuft es irgendwie völlig in die andere Richtung, ja. Und super schnell bist du da dann natürlich wieder angezählt, ja. Das ist unglaublich, wie schnell sich da die Menschen ver- und entlieben können. Wirklich in einer, das ist atemberaubend eigentlich schon. Aber die stehen tatsächlich jetzt richtig, richtig unter Druck. Ja, also entweder gelingt ihm jetzt schnell ein Befreiungsschlag. Also das Mainz-Spiel ist für ihn schon mit einem extremen Druck verbunden. Ist vielleicht für Mainz auch eine ganz angenehme Situation. Eigentlich kann man da jetzt auch hinfahren. Und ein Punkt würde jetzt, sage ich mal, dann eigentlich nach den ersten beiden Spielen auch okay sein. Aber zu wissen, wir treffen jetzt auch auf einen Gegner, der extrem angeschlagen ist und der möglicherweise dann bei Rückstand auch ein Publikum vielleicht eher gegen sich hat, eigene Fans. Das kann dann schon interessant werden.
Wir müssen auf jeden Fall heute Abend noch auf Harald Gehstock-Magie hoffen, denn Köln führt gerade 1-0 gegen die Bayern zu Hause. Aber das haben wir ja auch schon geschafft. Also von daher.
Freiburg hat auch schon höher geführt und hat noch 6 Stück gekriegt. Also ich bin da gerade tiefenentspannt.
Ja, gucken wir mal, wenn die Leute es hören, dann wissen die ja schon mehr.
außerdem, es gibt ja den Bayern-Fluch. Wer gegen die Bayern gewinnt, verliert das nächste Spiel. Ja. Also sollen sie doch gegen die Bayern gewinnen, gegen uns verlieren, soll mir recht sein. Ich glaube, so heiß kann man sich in einen Sieg gegen die Bayern, auch in Köln, nicht verlieben, als dass der Trainer danach sicher ist.
Aber ich würde Posch auch empfehlen, dann eher nach Mainz zu kommen, tatsächlich. Ist auch übrigens ein Typ mit einer sehr coolen Vita. Also hat in Bologna vor gar nicht allzu langer Zeit mit denen auch die Champions League erreicht als Stammspieler. Ist jetzt auch nicht der Verein, der so klassisch jedes Jahr Champions League spielt.
Bologna, tolle Stadt. Also da kann ich auch jedem nur mal raten, hinzufahren mit Flitz. Ich brauche den architektonischen Fachbegriff für das, was da in der
Innenstadt.
Arkaden, danke. Und ich meine, es ist kein Kaufhauscenter, ihr Lieben, sondern das sind Arkaden, die über die Gehwege gehen, was zur Zirkulation von Luft und Abkühlung dient, was
mehr Wohnraum
ist. Mehr Wohnraum damals dann geschaffen hat. Ist eine Studentenstadt, wo man richtig toll essen gehen kann. Die Roten und Dicken, wie man auch gerne sagt in Italien. Und das hat einen Grund Bolognese. Aber das sei an der Stelle nur erwähnt. Die gibt es hier jetzt nicht, aber dafür gibt es hier Spundekäs. Und damit kann man ihn vielleicht ja auch angeln.
Das ist die Frage, Himmel und Erde oder Spundekäs? Das komme ich dann wirklich auf die persönliche Präferenz an. Aber wir hier beim Hinterhofsänger-Talk, wir empfehlen natürlich Spundekäs. Immer.
Zu 100%. Und wenn wir uns neutral und diplomatisch geben, dann schlagen wir immer noch Mettbrötchen mit Zwiebeln vor. Und das kannst du auch in Köln essen.
Und wir sind immer noch eine Weinregion. Das kann Köln jetzt nicht wirklich von sich behaupten.
Es gibt eigentlich nur Argumente für Mainz, man muss es sagen.
Und den cooleren Podcast hat der erste FSV Mainz 05 mit uns auf jeden Fall. Also da gibt es keine Konkurrenz für uns in Köln, bin ich ganz ehrlich.
Ja, und auch so Zeitungen und so weiter. Nichts geht da über die AZ, muss man sagen. Sowas gibt es in Köln auch nicht.
Wir haben uns die FC-Frauen angeguckt. So eine coole Kapitänin wie unsere haben die auch nicht. Also
Und beim Trainer haben wir ja gerade schon drüber gesprochen.
Bologna hat einen Dom, Mainz hat einen Dom, Köln hat auch sowas wie einen Dom.
Ja, der da irgendwo am Bahnhof liegt. Ne? Also gehst du raus.
Baut denn auch eine
Bahnhof.
Kirche an dem Bahnhof? Ja,
Karneval ist da jetzt auch nicht so das Ding in Köln. Ja. Da ist die Fasnacht hier auf jeden Fall größer. Ja. Ne? Hello oder Elav.
Nee, da mag ich den Dom lieber beim Marktfrühstück.
Ja, siehst du? Wieder. Ja,
genau,
das
es gibt kein Marktfrühstück. Da
so.
Ist es.
So.
So, Poschi, wenn du
geklärt.
Das hörst, du kommst hier hin, weil es gibt Mackfrühstück.
Wobei, darf ich das sagen im Podcast? Ich darf, glaube ich, alles sagen. Ne? Ich,
du
bin
ja
kein,
alles
ich bin
sagen.
Kein Katholik, ne? War vor einiger Zeit da mal im Dom, ne? Und hat meine Mütze aufgehabt. Und bei mir ist wirklich so ganz viele Wirbel an den Haaren und so. Wenn ich eine Mütze aufhabe, dann setze ich die auch nicht mehr ab, weil danach sieht es wirklich echt aus wie bei Hempels unterm Sofa auf meinem Kopf. Ja?
Du siehst aus wie ein Bär um die Eier.
Und dann kommt so ein älterer Mitarbeiter dort zu mir und sagt zu mir: Setz die Kappe ab. Bin ich direkt aus dem Dom und dachte für mich, wie unhöflich das dann eigentlich ist. Setz die Kappe ab, ja. Also da hat dann auch der Mainzer Dom ein bisschen bei mir verloren. Da habe ich mir eine Schorle draußen geholt und war dann trotzdem wieder
aber
selig mit Mainz.
Von diesem Mitarbeiter ein solides Ingame-Coaching im Dom. Und ich würde nämlich gerne noch über unseren Papst an der Seitenlinie sprechen oder über unseren Bischof. Er hat zwar keinen Fischerring, aber er heißt Urs Fischer und jetzt höre ich auch auf mit den Überleitungen, aber wenn ich einmal in dem Gedankengang bin drin,
wo willst
ich komme da
hin?
Nicht mehr raus. Ingame-Coaching, Urs Fischer. Wir haben gesagt, Sieb, so eine der ersten Wechseloptionen, muss man jetzt gucken, wie sich das darstellt, wenn der Kader in weiten Teilen wieder gesundet ist und sich von der Grippeimpfung erholt hat. Trotzdem bin ich mit einigen Wechseln immer noch nicht so ganz einverstanden, muss ich sagen.
Ja, ich würde mir da, glaube ich, tatsächlich erstmal ein Urteil erlauben, wenn wir dann gegen Köln gespielt haben und gegen Wolfsburg gespielt haben. Also, weil für mich ist das schon nochmal jetzt diese Phase in der Saison ein bisschen von dem zu trennen, was wir bis Weihnachten gesehen haben. Mhm. Und da setze ich auch so ein bisschen meine Hoffnung rein, weil ich glaube, was wir einfach nicht gebrauchen können, ist, dass wir wieder nur reagieren, sondern ich glaube wirklich, Mainz profitiert davon, wenn sie mit eigenem Plan progressiv auch in Wechseln agieren, das bedeutet auch früh zu wechseln, nicht in der zweiten, nicht in der Halbzeitpause, aber ne, 60. Minute kann man mal wechseln, dass das jetzt im Spiel gegen Heidenheim mit Nebel nicht so gut funktioniert hat, okay, aber wie gesagt, da bin ich einfach mal auf die nächsten zwei Spiele auch gespannt.
Das ist noch ein Stichwort, Thema vielleicht auch mal taktische Variabilität, das kannst du momentan nicht erwarten, aber das möchte ich gerne noch erwähnen, damit es nicht untergeht, denn es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Union Berlin-Spiel und dem Heidenheim-Spiel. Union hat nicht nur gewechselt, sondern auch taktisch umgestellt auf Viererkette und damit eine ganz andere, nämlich nochmal eine numerische Wucht nach vorne entfacht, der Mainz 05 nicht mehr wirklich erwehren konnte. Ist die Frage, ob natürlich Heidenheim, wenn sie das getan hätten, das auch geschafft hätten, aber das nochmal als Unterstützung zu dem Punkt, den ich gesagt habe, andere Bundesliga-Mannschaften, gegen die wäre das vielleicht nicht gut gegangen, deswegen muss es ein Warnschuss sein, ja, wir freuen uns über diese drei Punkte, aber Union muss sich sehr sicher gewesen sein, dass sie das noch drehen, auch vom Gefühl her, welchen Zugriff sie aufs Spiel haben, dass sie dann sagen, okay, dann gehen wir halt mehr Risiko. Ja gut, dann machen wir halt die Viererkette und dann wissen wir, da vorne kann noch was passieren. Das ist ein großer Unterschied gewesen und muss auch im Hinterkopf von Urs Fischer bleiben, dann eventuell auch früher zu reagieren und zu sagen, okay, ich nehme euch das Mittel, wie auch immer ihr es probiert zu machen, weil ich dann noch eine weitere Option habe. Und dann die Option Amindu Sieb, weil dann kann ich den Ball langschlagen, ist definitiv nicht das Mittel der Wahl, weil Amindu Sieb ansonsten zweikampftechnisch und defensiv so wenig auf den Platz bringt, dass du dann tatsächlich numerisch mit einem weniger spielst.
Ja, und ich weiß jetzt nicht, ich habe es gestern schon so wahrgenommen, dass es beim Nennen der Aufstellung vereinzelt sogar Pfiffe gekommen sind bei seinem Namen und auf einmal der Applaus sehr, sehr groß war, als er ausgewechselt wurde. Er ist da schon in einer sehr vertrackten Situation jetzt gerade und seine Lage wird ja nicht besser, wenn jetzt Silas und Hollerbach zurückkommen. Ich glaube wirklich, dass da alle Seiten gut fahren würden, wenn man ernsthaft drüber spricht, ob man diese Laie vielleicht auflöst, wenn er dann doch einen Verein hat, der sich für ihn interessiert. Ich sehe da tatsächlich diese Perspektive nicht mehr. Finde das natürlich dann auch immer irgendwo bitter, weil er natürlich auch mit einer Zweitliga-Vita gekommen ist, die für einen jungen Spieler echt ordentlich war. Aber man muss jetzt natürlich auch gucken und auch ehrlich einschätzen, welche Spieler haben jetzt noch eine Perspektive, in den nächsten Monaten regelmäßiger zu spielen, zumindest über Joker-Einsätze.
Aber warum spielt dann Sieb? Warum spielt dann nicht Ben Bobzin? Warum spielt dann nicht Nada? Warum spielt dann nicht ein Böwing? Wenn doch so ersichtlich ist, dass ein Spieler tatsächlich keinen positiven Impact auf das Spiel hat, andere Spieler aber durchaus mal die Möglichkeit geben könnte, sich zu beweisen. Warum mache ich das jetzt schon wieder? Und dann bin ich nämlich beim Thema Ingame-Coaching und sage dann, ja, dann nehme ich den Sieb. Also das macht für mich ja fast keinen Sinn, weil ein Markt kannst du ja für ihn jetzt schwer erstellen, weil du bist nicht der Inhaber dieses Spielers. Ja, davon profitieren schlussendlich die Bayern. Und in der Situation, in der du bist, kannst du es dir eigentlich auch nicht erlauben, einem Spieler einen Markt zu verschaffen, damit er vielleicht geht. Also warum tust du das dann, obwohl du diese Spieler auf der Bank hast, die du dann zwingst, wenn du sie ganz kurz am Ende einsetzt, dass sie so überperformen müssen, dass sie so unter Druck stehen, dass sie eigentlich nicht funktionieren können?
Es ist deswegen schwer zu beantworten, weil man jetzt auch in der Masse nicht mehr ganz so viele öffentliche Trainingseinheiten hat, in denen man dann einfach auch ehrlicherweise über die Woche mal gucken kann, wie haben sich dann eben Böwing, Nordin, Sieb dann präsentiert. Ja, also ich gestehe zumindest einem Trainer zu, dass er dann so eine Trainingswoche letztlich auch immer berücksichtigt. Ja, und dass wahrscheinlich ein Amindu Sieb dann jetzt nicht völlig unter Level trainiert haben wird und dass der schon seinen Körper einzusetzen weiß, ja, und schon auch einer ist, der seinen Einsatz auf den Platz bringt. Das gestehe ich ihm zu, seine Mängel hat er auch. Klar, ich hätte auch dann natürlich lieber einen Böwing, ich hätte sogar auch eher einen Nordin mal interessant gefunden, so als hängende Spitze.
Dann. Vielleicht jetzt auch wieder als Schienenersatz. Ich bring's nochmal rein. Er hat sich nämlich in der Saisonpause mega dahin entwickelt. Er hat sehr hart an sich gearbeitet, hatte einen sehr, sehr guten Saisonstart. Du hast gesehen, was er mitbringen kann. Er ist eigentlich von dem Profil aller Schienenspieler der offensivst stärkste.
Und gleichzeitig hat Urs Fischer einen Punkt übernommen, wo man davon leider nicht mehr allzu viel sehen konnte, weil irgendwann war der Zeitpunkt gekommen, wo er dann auch für seine Bemühungen und auch sein hartes Arbeiten gegen den Ball in der Defensive, wo es tatsächlich nicht mit Startelf-Einsätzen belohnt worden ist. Und dann hat man irgendwann auch festgestellt, als Nordor reingekommen ist, die Joker-Einsätze wurden dann auch eher schwächer. Also gestern muss man ja auch dazu nennen, wir hatten es ja im Vorgespräch gesagt, Flitz, er hat einmal diese Szene, wo ich die Fantasie habe, er kriegt den Ball beim Konter. Und jetzt dachte ich, boah, jetzt startet der durch.
Läuft da gefühlt alleine aufs Tor zu, hat nur zwei Gegenspieler und läuft genau in diese beiden Spieler rein. Ja. Und das war auch so der Moment, wo ich dachte, das ist dann auch Ingame-Coaching. Du machst dann Doppelwechsel in der 89. Minute. Das ist einfach ein bisschen spät, egal wie viel Nachspielzeit wir haben. Und gerade für einen Spieler wie Nardin ist das super undankbar, weil der keine Spielpraxis hat. Und er muss dann sofort funktionieren und trifft von allen möglichen Entscheidungen die eine falsche. Ja. Und das ist einfach bitter. Und das ist sowas, was man wirklich keinem Spieler wünscht.
Du weißt halt als Spieler in dem Moment nicht, wird das eher honoriert, wenn ich damit jetzt zur Eckfahne laufe? Oder wird jetzt von mir erwartet, dass ich jetzt hier vielleicht das 3-1 schieße und den Deckel drauf mache? was würde ich denn machen als Offensiver? Natürlich würde ich probieren, das 3-1 zu schießen, einen magischen Moment auszulösen, damit auch meine eigene Aktie wieder steigt, mein eigenes Selbstwertgefühl wieder steigt und ich einfach wieder mehr Gefühl im Fuß auf einmal habe. Und dann kommt das Schlechtstmöglichste dabei raus. Und wenn ich dann nur 5 Minuten oder 2 Minuten sogar nur Zeit habe, mich zu beweisen, ja scheiße, dann ist der Druck auf dieser einen Aktion ungleich höher, als wenn ich sie in der 70., 65. Minute habe.
Und der Druck ist ohnehin riesig, ja. Hollerbach war krank, Silas war krank. Man weiß, jetzt kommen hier demnächst 2 Spieler, die im Ranking sicher vor allen anderen jetzt stehen, so als hängende Spitze. Ja, und Hollerbach hätte ich jetzt ganz spannend gefunden nach dem Union-Spiel, wie er sich direkt gestern präsentiert hätte. Das fand ich dann wirklich schade, dass er dann direkt ausgefallen ist. Und Silas kommt dann natürlich mit einem brutalen Speed, aber die wahrscheinliche Option ist dann, dass Hollerbach jetzt erstmal sich ein bisschen festgespielt hat dort als hängende Spitze und dass ein Silas dann mit seinem Tempo der erste Joker sein wird. Und deswegen glaube ich auch, dass auf der Abgangsseite auch noch ein bisschen was passieren wird. Der Monat ist ja noch lang. Also beim Bobzien gibt es ja schon Gerüchte, dass er vielleicht nochmal nach Österreich verliehen wird. Halte ich übrigens auch für völlig vernünftig, diesen Gedanken, weil der braucht Spielpraxis.
Ja, absolut.
Arnaud Nordin, ganz ehrlich, muss man dann langsam auch überlegen von der Rolle her, ob er das dann auch noch so weiter möchte. Ich denke, auch da werden irgendwann Spieler auf den Verein zukommen oder schon zugekommen sein. Gut, Böwing wird man keine Alternative haben. Der hat dieses Jahr schon für Sturm Graz und Mainz gespielt. Ja, also da sollte man dann schon gucken, dass man den noch eingebaut bekommt. Aber da hat sich die Hierarchie jetzt mit den Transfers verändert. Und das werden einige Spieler jetzt natürlich krass spüren, wenn dann eben die kranken Spieler wieder zurück sind.
Ist die Frage über Kampf reinkommen oder über spielerische Klasse? Und das ist dieselbe Frage, die sich auch ein Paul Nebel stellen muss und die sich natürlich nur Spieler von einer gewissen Qualität stellen können. Komme ich jetzt über meine eigentlichen Stärken oder verlasse ich diesen vertrauten Weg und komme über den Acker und nicht über den feingetrimmten Rasen? Eine schwierige Entscheidung, eine nicht so schwierige Entscheidung. Nach einer Stunde 20 ist jetzt zu sagen, liebe Freunde, ich beende den Podcast
hier. Reicht.
Es reicht.
Gnabry hat ein Tor geschossen, steht 1-1 zur Halbzeit gegen Köln.
Hanne Steuer saat. So, und damit hören wir uns dann nächste Woche. Felicitas, wir zwei exklusiv alleine wieder Ehe-Talk.
Jan, wir müssen reden über Fußball.
Dann gegen den ersten FC Köln, hoffentlich mit weiteren 3 Punkten im Gepäck und einem Kwasniok weniger in der Bundesliga, wenn ich mal nach der emotionalen Verfasstheit von Dr. Florian Schlecht gehe.
Ja, ich weiß nicht, das ist einfach mein Köln-Ding. Ich weiß nicht, was ich da habe. Das ist einfach so
eine offensichtliche Antipathie.
Ja, ich weiß aber auch nicht, woher die kommt tatsächlich.
Du bist Norddeutscher, du magst keine Rheinländer.
Ja, die sind so gut gelaunt wahrscheinlich.
Ich frage mich ja, warum wir so gut befreundet sind dann. Ja, aber das ist eine.
Ja, das stimmt. Aber manchmal ziehen sich auch so Gegensätze an, weißt du?
Und damit sage ich ein ganz, ganz großes Dankeschön an Felicitas und Florian, das Mainzer FF. Und verbleibe mit wunderschönen Grüßen. Bis nach Köln. Arrivederci. Ciao, ciao.
Tschüssi. Ciao.